die Champions League über die Liga erreicht und im Pokalfinale, wenn auch dem FC Bayern unterlegen, aber immerhin da gelandet. Und das trotz so manchem namhaftem Abgang in diesem Sommer. Wir wollen sprechen über eine besondere Saison des VfB Stuttgart. Und dafür habe ich den perfekten Gast hier. Sebastian Rose vom VfB STR Podcast ist hier. Und ich würde sagen, wir legen los.
Der Rasenfunk Royal.
Das ist ein Witz. Das ist der Wahnsinn an Schwalbe. Ja, das ist wirklich der Witz. Warum fällt er denn? Wegen Altersschwäche oder was?
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein bisschen altersschwach fühle ich mich heute auch und trotzdem bin ich euer Moderator, Max Jakob Ost, mein Name. Das ist aber überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass Sebastian Rose hier ist. Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass du dich bei den sommerlichen Temperaturen in deinem Podcaststudio verbarrikadiert hast für uns.
Ja, tatsächlich. Aber es geht gerade aktuell noch 28 Grad habe ich. Das hatten wir schon schlimmer im Rasenfunk Royal. So richtig ins Schwitzen bin ich eigentlich erst gekommen bei unserem kurzen Vorgespräch, bei dem wir auf einmal zu dritt waren. An dieser Stelle herzliche Grüße, sorry für die Terminverwirrung. Ich löse es mal ansonsten nicht auf, müssen ja die Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Aber ich frage mich, wie sehr hast du in Berlin geschwitzt beim DFB-Pokalfinale? Wie war's?
Es war großartig, es war unfassbar intensiv, es war sehr, sehr heiß tatsächlich klimatisch in Berlin, aber es war natürlich im Vergleich zum Vorjahresfinale, wir haben das Privileg, Vergleichswerte zu haben, deutlich entspannter als vor dem Finale gegen Bielefeld.
Warum?
Weil sich ja im letzten Jahr alles in diesem Spiel kumuliert hat. Also wenn du gegen einen Drittligisten, also Drittliga-Aufsteiger in die zweite Liga, verlieren würdest, das Finale bist du sowieso der Depp der Nation. Und an diesem Spiel hing ja wirklich auch dran, ob der VfB auch in der abgelaufenen Saison europäisch spielt. Also es war ja eigentlich noch kein Saisonziel erreicht und alles konnte erreicht werden mit diesem einen Finale. Und in diesem Jahr war es ja komplett andersrum. Champions League erreicht, übermächtiger Gegner in dem Falle. Und deswegen war die Stimmung deutlich gelöster bei den VfB-Fans.
Hat es denn diesmal besser geklappt, anderen Fans zu ermöglichen, das Finale zu sehen? Das war beim Finale letztes Jahr ja ein großes Thema, ist auch für die Vereine, muss man so ehrlich sein, nicht leicht zu lösen. Die Bayern haben es in diesem Jahr auch nicht gut hinbekommen, da habe ich auch schon schlimmere Geschichten gehört. Hat das besser geklappt beim VfB?
Kann ich schlecht beurteilen, aber mein Eindruck war, also jede und jeder, die der unbedingt ein Ticket haben wollte für dieses Finale, hat auch über irgendwelche Wege eins bekommen. Also meine Leute, die ich immer im Stadion sehe, haben es auch irgendwie geschafft, teilweise noch kurz vor knapp. Ich selber hatte auch noch das Privileg, ein Ticket an eine gute Freundin weitergeben zu können. Also ich glaube, es waren fast alle im Stadion, die ins Stadion wollten.
Und war das ein Unterschied zum letzten Jahr?
Also letztes Jahr war der Run schon größer, das hat man gemerkt und rein logistisch kam es auch bei uns hinzu, die Pfingstferien und ich glaube, dass viele Leute jetzt wegen dem Finale gegen die Bayern, so blöd das klingt, ihre Urlaubsplanung nicht mehr umschmeißen. Ich kenne ein paar, die es gemacht haben, aber letztes Jahr war es ja so, once in a lifetime, wenn der VfB in Berlin im Finale steht, dann wird alles umgeworfen und die Fans sind da, ob mit oder ohne Ticket.
Ja, da gab es noch eine Doku dann, ich glaube, sie wurde auf YouTube vom BR veröffentlicht, da ging es eben um Tickethandel rund um dieses Pokalfinale, wurde auch aufgelegt, dass es wohl einen Bug gab, über den man mehr Tickets bestellen konnte, als ursprünglich geplant war. Und die schönste Szene ist aber, dass einer der VfB-Fans, der da die ganze Zeit begleitet wird, der bis eine Stunde vom Anpfiff kein Ticket hat, dann von einem anderen VfB-Fan zum Einkaufspreis das Ticket bekommt und ach, da geht einem das Herz auf. So ja. Soll es sein, von Fans definitiv an Fans, ohne damit nochmal Geld zu verdienen. Jetzt haben wir übers Drumherum schon mehr gesprochen als übers Spiel. Ich weiß nicht, ob das von dir intendiert war. Wie hat dir denn der VfB gefallen im Finale?
Erst gut, dann nicht mehr so gut. Nein, die erste Stunde war ja wirklich hervorragend, fand ich. Vor allen Dingen die Intensität, mit der man die Bayern bearbeitet hat, die aus meiner VfB-Fansicht dann auch deutlich, vielleicht beeindruckt, zu viel gesagt, aber etwas irritiert waren und ihr Spiel nicht mehr so aufziehen konnten wie gewohnt. Ich finde, der VfB hat es auch in der ersten Hälfte ganz clever gemacht, sich mal so ein bisschen der dunklen Künste zu bemühen, mal das ein oder andere Foul mehr gespielt als sonst, auch mal ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Alex Nübel hat sich ja mal viel Zeit gelassen, wenn man merkt, okay, die Bayern kommen ins Rollen. Also das war schon wirklich großartig, was man natürlich auch festhalten kann, dass wir aus dieser guten Phase ein Tor hätten erzielen müssen. Also wenn Chris Führig vielleicht querlegt auf Demirovic oder wenn Maxi Mittelstädt mit seinen Abschlüssen ein bisschen mehr Glück hat und dieses Tor fällt, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Aber so war uns allen eigentlich klar, als dann das 1-0 für die Bayern fällt, dass wir wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen, weil du so viel investiert, ohne Ertrag dann. Und so lief es dann eigentlich leider wie auch die Saisonspiele gegen die Bayern. Also es ist immer so ein bisschen Hoffnung. Im Heimspiel schießt Nico Nate das Tor, was dann aberkannt wird und denkst, ah, da geht noch was. Und dann verlierst du halt 0-5. In München führen wir sogar, verlieren dann 2-4. Und das ist halt gerade so die Story vom VfB gegen Bayern München. Man hat das Gefühl, Sebastian Hoeneß versucht immer was und es funktioniert auch, aber es funktioniert einfach noch nicht lang genug.
Aber das, was da der Plan war, war ja eine Manndeckung übers ganze Feld. Und was ich daran so interessant fand, war, eigentlich hat sich daran nichts geändert zur zweiten Hälfte. Also und Bayern hat das auch antizipiert. Also warum spielt Harry Kane in der Aufbaulinie in der vordersten? Weil sie wollten jemanden rausziehen und um dann quasi ein bisschen mehr Platz im Zentrum zu haben und da reinzuspielen mit langen Bällen oder mit kurzen Bällen. Die kamen halt einfach überhaupt nicht an. Das war richtig schwach von Bayern, muss man auch sagen, aber auch natürlich auch gut gemacht vom VfB Stuttgart. Und ich fand das so interessant, weil das war ja offenbar das, was auch Bayern antizipiert hat. Trotzdem kam Bayern damit nicht zurecht. Und in der Halbzeit hat mich noch jemand gefragt, ja, was müssten die Bayern denn jetzt verändern? Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, einfach nur Pässe anbringen, weiter so machen, weil normalerweise gewinnen die 1-gegen-1 Spiele immer. Und genauso kam es dann. Ich meine, natürlich auch begünstigt durch ein relativ einfaches 0-1, hätte ich jetzt gesagt. Das ist halt das, was einem so ein bisschen wehtut aus VfB-Sicht. Also ausgerechnet so ein Tor zu kassieren und ausgerechnet Harry Kane aus 2 Metern freiköpfen zu lassen. Schwierig. Aber das fand ich so interessant, vor allem, weil ich mir eben die Frage gestellt habe, was eben Sebastian Hoeneß aus diesem Spiel mitnehmen kann, weil wir ja wissen, gerade die Partien gegen Bayern, also das war bisher immer eine Misserfolgsgeschichte, obwohl Dinge geklappt haben. Hast du irgendwelche Erkenntnisse aus diesem Spiel, wo man sagen kann, vielleicht im nächsten Spiel gegen Bayern machen wir XY?
Ich meine, das 0-1 fällt dann zu einfach, aber im Endeffekt ist es halt ein gewonnener Zweikampf von Ulisse gegen Henriks und halt Harry Kane, der dann natürlich viel zu frei steht, aber wahrscheinlich auch, wenn er nicht so frei steht, macht er das Tor. Und dann ist es am Ende, würde ich sagen, auch fast einfach eine Qualitätsfrage, weil irgendwann verlierst du diese Zweikämpfe. Und ich fand es ganz gut, Sebastian Hoeneß hat ja vor dem Spiel gesagt, wir müssen diese Phasen, in denen wir leiden, noch länger aushalten können. Und das hat ja in der ersten Halbzeit auch funktioniert. Und also ich bin überzeugt, irgendwann wird es auch mal funktionieren, dann haben die Bayern vielleicht auch noch länger einen schlechten Tag oder auch mal Pech und dann kann das funktionieren. Und das Entscheidende ist ja jetzt, um mal auf die vergangene Saison zu kommen, nachdem wir jetzt auch Leverkusen unter Sebastian Hoeneß geschlagen haben, endlich haben wir ja gegen jede Mannschaft in der Liga schon mal gewonnen, auch gegen die Bayern zu Hause. Und das gibt einem so ein bisschen Hoffnung, dass das auch nochmal passieren kann.
Und hattest du den Eindruck, dass frische Fitness ein Thema war? Ich weiß nicht, ob das so, es war eine komische zweite Hälfte, auch mit der langen Unterbrechung und so, deswegen ist es so ein bisschen schwer, daraus richtig Schlüsse zu ziehen, aber am Ende hat ja der VfB nur einen Schuss gehabt und der war bei weitem nicht gefährlich, also deswegen, wenn man jetzt nur aufs Sportliche blickt, hat da eigentlich nur der FC Bayern gespielt und mir wirkte hinten raus das Team auch wirklich müde. Andererseits könnte ich aber auch wirklich nachvollziehen, wenn du bei 0-2 in dem Pokalfinale, das eh schon gegen dich läuft nach so einer Saison, dann vielleicht auch nicht mehr in jeden Sprint mit 120% gehst.
Ja, sehe ich genauso. Also da waren die Batterien dann wirklich leer und gerade in der Offensive hast du dann vielleicht auf der Bank tatsächlich nicht mehr die Spieler, die dir dann halt so wirklich weiterhelfen könnten. Also wir haben in der ersten Halbzeit gesagt, also Dennis Undaff hatte keinen richtig guten Tag. Demirovic hat das gemacht, was er immer macht, unfassbar viel gelaufen. Aber offensiv von den beiden ging ja nicht so viel aus. Und wir haben auch gesagt, wenn wir jetzt noch irgendwie so einen richtig schnellen Stürmer hätten, das würde, glaube ich, dem Spiel dann doch nochmal helfen. Aber den hat der VfB halt aktuell nicht. Das wäre auch so eine Erkenntnis. Aber ja, ich gehe damit. Am Ende war es dann wirklich auch mehr so ein Feiern der Fans vom VfB für die gelungene Saison. Und das hat dann das Spiel fast überwogen. Also, dass wirklich nach Abpfiff der VfB gefeiert wurde und die Reise nach Europa, das war wirklich stark und das war wirklich auch sehr schön und sehr emotional.
Weil ich habe mir die Frage nämlich auch gestellt, als ich mir nochmal die Statistiken des VfB angeguckt habe vor dieser Saison und da sieht man halt zum Beispiel, das wird für dich jetzt nichts Neues sein, in der Laufstatistik der Bundesliga auf Rang 14, eins von nur 5 Teams, das weniger als 4000 Kilometer gelaufen ist in allen Spielen und bei den Sprints ebenfalls nur auf Rang 14. Jetzt ist es so, dass man bei Ballbesitzteams, und das ist der VfB Stuttgart, hatte den dritthöchsten Ballbesitz der Liga. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil gegen den Ball verschieben quasi 4 Leute in der Viererkette und mit Ball ist vielleicht einer nur von rechts nach links 3 Meter gelaufen. Deswegen unterscheiden sich da Laufstatistiken. Trotzdem konnte ich mich dann aber schon auch erinnern, als ich mir dann nochmal die Spiele durchgeguckt habe, naja, da waren manchmal auch welche mit dabei, wo man eben genau dieses Gefühl hatte, dass der VfB nicht nachlegen kann, auch eben was das Athletische angeht. War das für dich ein Thema in dieser Spielzeit?
Nicht unbedingt, aber du siehst ja generell, dass so im Kader noch ein paar Spielerprofile fehlen. Wir werden natürlich nicht um Nick Woltemar herumkommen, der nicht ersetzt wurde. Und der VfB hat jetzt ja auch nachgesteuert und jetzt gestern, glaube ich, oder vorgestern die Verpflichtung von Grischa Prömmel offiziell gemacht. Also auch ein Spieler, den wir so noch nicht im Kader haben. Und gerade so physisch starke Spieler, würde ich sagen, ja, die könnten dem VfB gut tun, auch gerade in so Spielen wie gegen die Bayern. Man hat ja gesehen, man wollte mit maximaler Intensität an die Sache rangehen. Dafür haben dann auch Spieler wie Ramon Hendricks und vielleicht auch ein Schema gespielt und das hat ja auch relativ gut funktioniert.
Mhm. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon beim Stichpunkt, man merkt einfach den Podcast-Profi in jeder Silbe, möchte ich sagen. Du hast als ersten Aspekt mitgebracht, der VfB hat in dieser Saison, in Klammern national, das Maximale aus seinen Möglichkeiten gemacht. Also da sind wir eben genau bei dieser maximalen Intensität und dem Maximalen. Führ diesen Aspekt mal aus.
Also ich glaube, aktuell ist es für uns, also es ist ja generell ein Erfolg, zum dritten Mal in Folge europäisch zu spielen und manche VfB-Fans können es immer noch nicht glauben, aber als wir das erste Mal Champions League gespielt haben und hatten das erste Spiel dann in Madrid, das war dann wie dieses Meme mit dem Pferd auf dem Haus, wo wir dachten, also wie kommen wir denn überhaupt hin? Das kann ja gar nicht sein. Und mittlerweile reift ja diese Realität in uns, dass wir da oben halt irgendwie hingehören, aber halt vor Leverkusen, vor Frankfurt zu stehen, finde ich, ist schon mal sehr, sehr gut, weil die sind von Kaderwerten über oder vergleichbar mit uns und in dieser Saison, gut, über die Bayern müssen wir nicht reden, die spielen außer Konkurrenz. Borussia Dortmund auch einen viel teureren Kader und hatte diese Saison auch irgendwie so einen Cheatcode, was die Ergebnisse angeht. Und das einzige Team, was wir noch hätten dann erreichen können, auch punktemäßig, war RB Leipzig. Und die haben halt einfach schlichtweg 15 Spiele weniger gehabt in der Saison. Und das finde ich dann, kann man als Entschuldigung gelten lassen. Andererseits, wenn ich mir jetzt angucke, wo man jetzt diese drei Punkte noch hätte holen können, dann fallen mir zwei Spiele zum Beispiel in Hamburg ein, die man nicht gewonnen hat gegen St. Pauli und den HSV. Also das wäre schon auch noch drin gewesen. Auf der anderen Seite hast du auch Spiele gewonnen, die du vielleicht nicht unbedingt gewinnen musst.
Und jetzt ist das eine ja die Zustandsbeschreibung. Also der VfB Stuttgart hat eben sehr, sehr viel rausgeholt aus dieser Saison. Die große Frage ist aber, wie hat denn der VfB das gemacht? Hat sich da was verändert zur Vorsaison?
Also ich finde, du bist deutlich stabiler geworden und ich glaube, Sebastian Hoeneß ist auch so ein Stück weit pragmatischer geworden. Also wir hatten ja in der ersten europäischen Saison dann schon das Problem mit der Dreifachbelastung oder dann mit den vielen neuen Nationalspielern sogar Vierfachbelastung, die man deutlich gespürt hat. Und diese Saison hat Sebastian Hoeneß dann schon angefangen, auch personell da zu regulieren. Ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, aber da hatten wir auf einmal 10 Startelf-Veränderungen. Ja. Ich glaube, er wollte sogar 11 haben, aber ein Spieler konnte da nicht spielen und am Ende der Saison hatten wir wieder mehr oder weniger eine Stammelf, die die Spiele gemacht hat. Also diese Rotation hat funktioniert, weil der Kader mittlerweile auch auf fast allen Positionen die Tiefe hat. Und was auch der Fall war, man hat das Aus in der Europa League, glaube ich, auch mental besser verkraftet, weil das war ja in der Champions League-Saison wirklich so ein Knackpunkt, als man da dann ausgeschieden ist und dann diese Heimniederlagenserie auf einmal einschlug, die uns dann auch so weit nach unten in die Tabelle gespült hat, dass man das irgendwie nicht geschafft hat, diesen Rhythmus von Mittwoch, Samstag, dann auf nur Samstag irgendwie zu schaffen.
Ja, ich meine, da hat natürlich dieses DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg auch geholfen. Sicherlich auch die eine Schiedsrichterfehlentscheidung, aber dennoch hat da der VfB einfach auch ein gutes Spiel gemacht, hätte auch mit 1:2 in der Verlängerung noch was werden können für Stuttgart. Jetzt ist es ja so, in der letzten Saison kam der VfB statistisch gesehen und ehrlich gesagt, wenn man die Spiele gesehen hat, hatte man den Eindruck auch ein bisschen zu schlecht weg. Also hat ein bisschen weniger Punkte eingefahren, als eigentlich möglich waren. In dieser Saison ist man jetzt eher ein bisschen drüber gelandet. Wo liegt denn deiner Meinung nach das Normallevel des VfB Stuttgart? Weil wenn du hier vom Maximum sprichst, weiß ich jetzt nicht, wie du das gemeint hast, ob da dann eben auch schon so ein bisschen Überperformance, die man eigentlich vielleicht gar nicht hätte erwarten können, mit eingepreist ist.
Also ich würde sagen, wenn ich jetzt ein Saisonziel definieren dürfte, dann wäre es tatsächlich das europäische Geschäft, also Platz 1 bis 6, 7. Und ich glaube, das ist das, wo der VfB sich aktuell befindet. Und dann kommt es halt wirklich drauf an, performt man über, performt man unter, hat man mal einen guten Transfer, der unfassbar viele Tore schießt, hat man mal das nötige Glück. Aber da würde ich den VfB sehen, wenn die Saison wirklich gut läuft, dann ist es die Champions League. Und wenn sie nicht gut läuft, dann kämpft man um die Europa League oder vielleicht sogar auch um die Conference League.
Und wie würdest du das, was man aufs Feld gebracht hat, einordnen? Weil das eine sind ja die Ergebnisse, aber das ist ja genau die Frage. Passen die Ergebnisse immer zur Leistung? Ich meine, Fußball ist ein Spiel, in dem der Zufall eine viel größere Rolle spielt als in anderen Sportarten. War das jetzt dann so ein bisschen der Ausgleich für die letzte Saison, wo man wirklich echt einiges Mal Pech hatte? Und das ist dann egal, ob das dann Schiedsrichterentscheidungen sind, Aluminiumtreffer waren da mit dabei oder halt individuelle Patzer in der Abwehr. Das war, glaube ich, so der Dreiklang der letzten Saison. In dieser Saison fallen mir zumindest jetzt persönlich da weniger solche Dinge ein.
Ich finde auch, der VfB hat eine unfassbar stabile Saison gespielt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so eine stabile Saison gespielt haben, unabhängig von der Tabellenregion. Also klar, um Platz 16, 17, 18 da stabil zu stehen, ja, aber auch mal irgendwie um Platz 10 so stabil zu stehen. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, ich glaube, nach dem vierten Spieltag war der VfB immer zwischen Rang 6 und Rang 3. Also nie drunter, nie drüber. Und das ist natürlich sehr gut fürs Nervenkostüm. Und dass man dann trotz eines eher schwachen Saison-Endspurts dann noch in die Champions League reinkommen, beziehungsweise diesen Platz 3 verteidigt, Platz 4, sorry, den man lange inne hatte. Das ist natürlich dann nochmal ein bisschen glücklich und auch der Performance der direkten Konkurrenten geschuldet.
Hm. Lass uns mal so ein bisschen in die Saison reingehen, um noch dieses Bild zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob wir, doch wir müssen doch eigentlich, wir beginnen mal ganz vorne und landen dann, glaube ich, automatisch noch in dem Aspekt, den du mitgebracht hast. Also Supercup gegen den FC Bayern, 1-2 verloren. Wahrscheinlich schon eher verdient, Bayern war da schon besser. Dann bei Union zwei sehr ärgerliche Gegentore kassiert, zweimal Aluminium getroffen, da ging es eigentlich so weiter wie in der letzten Saison. Dieses Spiel verloren, dann ein absolut episches Erstrunden-DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig. Das vergisst man ja immer, dass die späteren Pokalfinalisten in der ersten Runde am nächsten am Ausscheiden waren. Die einen gegen Wien Wiesbaden, das war der FC Bayern, und die anderen gegen Eintracht Braunschweig, das wart ihr, aber mit 12-11 am Ende zurückgekommen. 10 Schützen mussten antreten im Elfmeterschießen. So, und dann wechselt Nick Woltemade für 85 beziehungsweise 90 Millionen Euro, je nachdem, welche Boni dann noch gezahlt werden, zu Newcastle United. Was war das für ein Saisonstart? Und es kam ja nicht mehr überraschend, dass Nick Woltemade wechselt. Wohin er wechselt und für wie viel, das war, glaube ich, die Überraschung. Wie hat der VfB es geschafft, das zu kompensieren?
Also ich vermute, dazu gehört ein bisschen Glück und ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Also uns VfB-Fans hat es natürlich die Sommerpause so ein bisschen verkürzt, dieses ganze Theater, und vor allen Dingen, wir arbeiten uns ja schon ein bisschen an FC Bayern gerne ab, und dass der VfB dann mal einfach sagt, nö, wenn halt dann das große Geld von der Isar rüberschwappt, das hat irgendwie gut getan. Aber dann kam natürlich auch schon so die ersten Zweifel auf. Ne? Also können wir uns eine Offerte von 50 Millionen, also können wir uns leisten, die auszuschlagen? Und was ist, wenn der Woltemade jetzt eine Fabelsaison gespielt hat und in Wirklichkeit gar nicht so gut ist und jetzt dann, ich weiß gar nicht, was er jetzt gemacht, 8 Tore schießen in der Saison, ärgern wir uns dann? Und als das Thema dann eigentlich schon abgeschlossen war, kam einmal die Meldung, ja, der Wechsel zu Newcastle für plus 80 Millionen. Und das war natürlich Balsam für die Seele. Aber dann hat man sich schon gefragt, okay, aber der muss ja irgendwie ersetzt werden, oder? Und er wurde halt nicht ersetzt. Und da haben wir uns auch gefragt, okay, wie soll das funktionieren? Und man darf ja nicht vergessen, ich weiß gar nicht, an welchem Spieltag hat sich ja erst dann ganz früh in der Saison Dennis Undav verletzt, vier Spieltage aus. Und gerade als er wieder fit war, fiel Demirovic aus und war, glaube ich, 9 Spieltage raus. Und dass der VfB dann diese Phase der Saison relativ erfolgreich überstanden hat, ich glaube, es fällt sogar so eine Siegesserie in diese Phase der Verletzung, kann ich mir ehrlicherweise nicht erklären, wie das funktioniert hat.
Genau, das war nämlich direkt das erste Spiel nach dem Woltemade-Wechsel zu Hause gegen Gladbach. Da verletzt sich Unterfeld, du hast das gesagt, 4 Spiele aus. Es war der 3. Spieltag und er kommt zurück und direkt dann verletzt sich Demirovic und fällt für, ich glaube, 8 Spieltage aus. Also einfach irre. Jetzt war es ja so, ein Ersatz war eingeplant. Das soll wohl O gewesen sein, aber der ist durch den Medizincheck gefallen. Und das hat ja, also wir können jetzt quasi sehr entspannt über diese ganze Phase sprechen, aber damals stand der ganze Verein so ein bisschen unter Spannung. Ich habe das gemerkt an Reaktionen, die du auf Aussagen zum VfB Stuttgart bekommen, und man hat das natürlich vor allem auch gemerkt auf einer Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß, in der er bemerkenswert offen darüber gesprochen hat, dass er nicht zufrieden ist mit dem, was ihm da letztlich dann als Ersatz nicht nur für Nick Woltemade, sondern auch für Enzo Mio angeboten wurde. Also er hat gesagt, das reicht eigentlich nicht, so jetzt paraphrasiert. Hatte er recht, obwohl es jetzt gut gegangen ist?
Ja, ich glaube, er hatte auf jeden Fall recht, und Sebastian Hoeneß ist ja wirklich ein Mann, der, glaube ich, sehr intensiv nachdenkt, bevor er was ins Mikro sagt, weil das wirklich fast immer, nein, es hat immer Hand und Fuß. Und er hatte sich ja auch damals, als Wataru Endo gegangen ist, ich glaube auch ganz kurz vorm ersten Spieltag, ja auch sehr reflektiert geäußert, hat dann seine Perspektive dargelegt, wie wichtig Wataru Endo ist, hat dann gesagt, es gibt auch die Spielerperspektive, der will in die Premier League, versteht er auch. Und es gibt dann die wirtschaftliche Perspektive, auch die versteht er. Und dann gesagt, für mich als Trainer ist es halt trotzdem scheiße, aber ich verstehe das. Und ich glaube, jetzt bei dem Woltemade-Transfer war sein Verständnis nicht mehr ganz so groß, vor allen Dingen, weil es halt einfach diese Position nicht kompensiert wurde. Und was man auch nicht vergessen darf, in der Vorsaison, der war dann sehr lange verletzt, aber es gab ja noch einen El Bilal Touré, der das Tor zum Beispiel gegen Juventus Turin geschossen hat, an das wir uns hier in Stuttgart halt auch ewig erinnern werden. Der ist dann ja auch, die Leihe wurde nicht verlängert, wurde nicht gekauft, also der fehlt ja sowieso als schneller, kopfballstarker Stürmer. Und dann geht noch eine Woltemade und dann steht halt Sebastian Hoeneß da mit zwei echten Stürmern. Und da kann ich seinen Frust dann schon verstehen, weil wenn dann die Resultate fehlen, ist er der Erste, der in der Kritik steht. Aber das war wirklich eine Phase, die relativ ja kritisch war und wo dann auch sich der ein oder andere fragte, ob die Saison wirklich erfolgreich werden kann.
Ich meine, El Kanous wurde ja dann noch relativ spät geliehen. Das war ja dann auch, ich glaube, zum dritten Spieltag war er dann da, also nachdem auch der Woltemade-Wechsel feststand. Hatte da jetzt Fabian Wohlgemuth Glück, dass alles aufgegangen ist? Steckt ein tieferer Sinn dahinter? Gab es Spieler, die vielleicht in Lücken gestoßen sind, denen wir das vorher nicht zugetraut hätten? Wie hat's denn dann letztlich der VfB Stuttgart geschafft, das zu kompensieren?
Also ich glaube schon, dass ein Stück weit Glück dabei war, weil jetzt dieser potenzielle Transfer von Oder war ja auch nicht so, dass da alle Hurra geschrien haben. Da hat man das gesehen und dachte, boah, das war ganz schön teuer und wir wissen gar nicht, ob der überhaupt was leistet. Und also da war... Das war so eine Mischung aus Freude und Trauer, als er dann tatsächlich nicht kam. Und ich glaube, kompensiert wurde es dann tatsächlich dadurch, dass viele, viele Spieler in dieser Saison einfach häufiger getroffen haben als in der Saison davor. Also gerade Chris Führig und Jamie Leveling, nehme ich da rein, die halt beide 7-mal getroffen haben. Und das hat natürlich alleine jetzt auf der Torseite genauso geholfen. Natürlich auch wie die 19 Tore von Dennis Undaff und die 12 von Demirovic. Und dass ein Maxi Mittelstädt jetzt endlich, oder mit ihm endlich ein sicherer Elfmeterschütze gefunden wurde. Und auch der dann 6-mal trifft. Also da hat die Mannschaft, hat sich, glaube ich, selbst geholfen. Thiago Tomasch hat ja vorne mal mit ausgeholfen. Jamie Leveling hat dann mal ein bisschen zentraler gespielt. Also das hat schon irgendwie ganz gut funktioniert. Nico Nate hat 4 Tore geschossen, Thiago Tomasch 5. Also ich glaube, man hat das Ganze dann irgendwie als Kollektiv gerettet und Sebastian Hoeneß hat die Mannschaft da dementsprechend ein- und aufgestellt.
Aber wirklich erstaunlich, weil der eigentliche Top-Neuzugang den Zahlen nach, also dem, was man gezahlt hat, war Buanani, der steht bei 0 Bundesliga-Toren nach dieser Saison und hat ja tatsächlich auch nicht mal 500 Minuten in der Bundesliga gesammelt. Also es ist schon erstaunlich, dass auch Undaff und Demirovic ihren Verletzungen zu Trotz, und da waren ja immer mal wieder noch Ausfälle mit dabei. Also es war ja nicht so, dass die anfangs der Saison verletzt waren und dann haben sie aber immer durchgespielt. Nee, immer mal wieder hat einer von beiden gefehlt. Beide haben dann nur noch mal an einem Spieltag gefehlt. Das müsste der 29. gewesen sein, weil Undaff da eine Gelbsperre hatte. Aber dass die auf diese Zahlen gekommen sind, was sagt das aus und auf wen können wir das zurückführen? Also klar, Spieler haben hier einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht. Du hast ja gerade die entsprechenden Namen genannt. Dürfen wir da auch über Sebastian Hoeneß sprechen?
Ja, wir müssen über ihn sprechen. Also der Hoeneß-Faktor, mittlerweile ist ja so, wenn ein Spieler den VfB verlässt, dann bin ich auch der Meinung, man muss den nicht und kann den auch wahrscheinlich monetär gar nicht 1-1 setzen, sondern man kauft einen Spieler, von dem Sebastian Hoeneß denkt, dass er ihn dahin bringen kann, und er entwickelt dann die Spieler. Also das dauert manchmal ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal funktioniert es auch gar nicht. Also auch das passiert. Wir haben, also um da auf die Transferperiode zu kommen vor der Saison, also ich würde nicht sagen, dass die wahnsinnig erfolgreich war, weil du hast Buanani angesprochen, 15 Millionen, also da gibt es noch gar keinen Output, und ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, er ist ein Fehleinkauf, weil ich finde, ein junger Spieler, erst 20 Jahre alt, spielt seine erste Bundesliga-Saison, den darf man auch diese Saison mal geben, um sich zu akklimatisieren. In der Europa League hat er zum Beispiel getroffen, da war es deutlich besser, aber der muss natürlich in der nächsten Saison liefern. Thiago Tomasch hat wichtige Tore gemacht, insgesamt waren es 5, aber der hat auch 13 Millionen gekostet, also Preis-Leistung ist da auch würde ich sagen, eher am teuren Rand. Dann haben wir Lorenz Arsenault, da würde ich sagen, der hat 12 Millionen gekostet und ist kein echtes Upgrade zu Josh Wagnermann gewesen. Auch den sehe ich eher schwierig. Und wir haben ja dann in der Winterpause tatsächlich noch einen Stürmer verpflichtet, Jeremy Arevalo, der für die zweite Mannschaft spielt, aber auch 7,5 Millionen gekostet hat. Also da bin ich auch mal gespannt, was der in der nächsten Saison dann liefert. Aber den können wir für Ecuador bei der WM immerhin sehen.
Ja, aber das zeigt eben schon, wie schwierig das ist. Und natürlich gab es auch Perspektivspieler, die geholt wurden. Also Lazar Jovanovic zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass der von Beginn an eingeplant war, dass der gleich voll einschlägt. Jetzt hat man aber letztlich, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er gemacht hat, aber ich habe keinerlei Erinnerung an ihn. 43 Minuten hat er gemacht in der Bundesliga. Okay, gut.
Aber die waren immer gut tatsächlich. Also ja? Immer wenn er reinkam, hat man gesehen, okay, da geht was. Er hatte leider den blöden Fehler gemacht, ich glaube, sich beim privaten Boxtraining am Rücken zu verletzen und deswegen lange auszufallen.
Ach ja, stimmt, das war das, ja. Genau, richtig. Und dann hast du natürlich noch Spieler, die reinfallen in diese Transferperiode, die aber eigentlich von vorher kommen. Also das Thema natürlich ein guter Griff war, das konnten wir ja schon länger sehen. Und ja, Bilal Elkanus, da müsste man ja fast eigentlich nochmal ein eigenes Kapitel aufmachen, oder?
Ja, also ich glaube, er hat erstmal dafür gesorgt, dass man Enzo Mejo jetzt nicht wirklich hinterher traut. Immer wieder gesagt, er ist ein super feiner Fußballer. Er hat, glaube ich, auch eine gute Mentalität, die manchmal nicht über 90 Minuten da ist. Also nimmt er sich manchmal noch so ein bisschen Pausen. Aber auch der ist noch jung und der hat so unfassbar viel Potenzial. Wird jetzt auch WM spielen, war während der Saison beim Afrika Cup, hat ihn gewonnen oder nicht gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr, was auf dem Rasen entschieden wurde und was am grünen Tisch. Ich glaube,
er ist gerade noch in der Schwebe.
Ja, also er hat vielleicht den Afrika Cup sogar gewonnen. Nee, und auf den kann man sich auf jeden Fall freuen. Er wurde jetzt ja aufgrund der Pflichtspieleinsätze auch dann fest verpflichtet vom VfB und hat in der Rückrunde aber auch nicht mehr so viele Starteinsätze bekommen. Aber in der Gesamtsaisonstatistik hat er, glaube ich, die 10 meisten Minuten aller Spiele. Also der wurde schon regelmäßig eingesetzt. Den würde ich auch als klare Verstärkung sehen, hoffe aber wirklich, dass er in der kommenden Saison dann wirklich unangefochtener Startspieler wird.
Also er hatte einzelne Szenen, die wirklich fantastisch waren, aber nicht immer in der Arbeit gegen den Ball. Ich glaube, das ist das, was du auch meintest mit den Auszeiten, die er sich hin und wieder genommen hat. Hat sich denn vom Spielstil etwas verändert beim VfB Stuttgart? Gab es da Anpassungen eben darauf, dass du eben zum Beispiel keinen Nick Woltemade mehr vorne drin hast?
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Mannschaft halt ständig anpasst, weil hier in Stuttgart war ja dann auch in der letzten Saison, da hieß es dann ganz oft von manchen Brudlern, das System Hoeneß ist entschlüsselt, der ist ausgecoacht, da geht gar nichts mehr. Und ich meine, wenn man sich an die Vizemeister-Saison erinnert, dann war das Spiel des VfBs ja meistens so, Alex Nübel steht im Strafraum, hat den Fuß auf dem Ball und wartet, bis er angelaufen wird. Und wenn er das jetzt macht, dann läuft ihn halt einfach niemand mehr an. Ich habe Spiele gesehen, da steht er eine Minute oder 30 Sekunden und es passiert halt einfach nichts. Und da musste man natürlich Lösungen finden. Und ich finde, da sieht man ja, dass Sebastian Hoeneß immer wieder Lösungen entwickelt, findet. Nicht alles funktioniert, aber vieles funktioniert und das Spiel halt ständig weiterentwickelt. Und wir haben nach wie vor teilweise lange Bälle gesehen, aber natürlich auch dieses Kurzpass-Kombinationsspiel. Und was natürlich immer geht beim VfB, gerade in der Rückrunde, war die linke Seite über Maxi Mittelstädt und Chris Führig, der ja wahrscheinlich in der Form seines Lebens ist und dem kann man einfach dann auch den Ball spielen und der läuft halt und macht in der Regel auch was Gutes, weil er in seiner Entscheidungsfindung, glaube ich, viel, viel klarer geworden ist und dadurch effizienter.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und natürlich gab es aber trotzdem so zwischendurch mal Phasen, in denen der VfB einen jetzt nicht vom Hocker gerissen hat, würde ich sagen, mit seiner Spielweise. Also der VfB ist ein sehr offensives Team, aber insgesamt waren es dann 8 Spiele, in denen man Expected Goals Wert von kleiner als 1 hatte. Und das Interessante war daran aber, und damit landen wir jetzt dann so ein bisschen bei so einer der Erkenntnisse dieser Saison, gegen wen hat man sich schwer getan? Wenn ich dir jetzt nämlich sagen würde, ah ja, das waren die beiden Spiele gegen Dortmund, Leverkusen und gegen Bayern, dann würdest du sagen, ja gut, da ist halt auch schwierig. Aber nein, bei diesen Spielen mit weniger als einem Expected Goal pro Spiel waren mit dabei ein Heimspiel gegen Heidenheim. Immerhin wurde es gewonnen. Ein Auswärtsspiel bei Mainz 05, das wurde ein 2:2. Da war Mainz aber ehrlicherweise deutlich überlegen, in manchen Phasen zumindest. Da erinnern sich alle VfB-Fans noch dran, da gab es diesen Doppelschlag, der da kurzzeitig mal das Ergebnis gedreht hatte. Da war mit dabei, von dir schon angesprochen, ein 1:2 bei St. Pauli. Da war dabei ein 1:0 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Da war dabei ein 1:2 beim HSV und tatsächlich das Spiel mit den wenigsten Expected Goals war auch gleichzeitig vom Spielverlauf her ein besonders dramatisches. nämlich das beim SC Freiburg. Du führst ewig mit 1-0. In einem ja auch emotional nicht ganz unwichtigen Spiel, don't call it a derby, ist es ja auch nicht, aber wichtig ist es trotzdem. Und dann verlierst du es aber noch und musst am Ende sogar sagen, ja, leider haben wir es auch zu Recht verloren, weil halt einfach der SC da innerhalb von kurzer Zeit drei Tore erzielt. Was sagt das aus, dass der VfB Stuttgart gegen ja Gegner jeder Couleur eigentlich irgendwann mal in dieser Saison Probleme hatte? Oder sagt das gar nichts aus? Sagt das vielleicht einfach nur, ja, wir hatten halt auch 53 Spiele, lieber Max, sei mal nicht so kritisch.
Das schon, also die vielen Spiele würde ich auch so ein bisschen als Argument anführen, warum wir das teilweise dann so gesehen haben. Aber gerade gegen tiefstehende Gegner ist es so, dass der VfB nach wie vor das U des Todes noch richtig gut beherrscht. Und manchmal wird man halt wahnsinnig, wenn man das sieht, dass der VfB mit gefühlt 40 Pässen kaum Raumgewinn hat. Und dann kommt der Gegner, der hinten drin steht, und die schlagen einmal den Ball lang und kommen gefährlicher vors Tor als dann der VfB. Das ist dann teilweise sehr frustrierend. Und was uns da im Werkzeugkasten vielleicht noch so ein bisschen fehlt, das wurde hier in Stuttgart viel thematisiert, sind gefährliche Standards. Also wir haben fünf Tore nach Ecken erzielt, was nicht wirklich viel ist. Das letzte fiel jetzt gegen Frankfurt. Das war Tschema, der auch gegen Gladbach nach einer Ecke getroffen hat. Also 2 von 5 Eckballtoren sind durch Tschema gefallen. Und da könnte natürlich deutlich mehr gehen. Zum einen gegen Gegner, die tief hinten drin stehen, aber auch natürlich gegen Gegner, die uns dann überlegen sind, wie zum Beispiel der FC Bayern München. Ist natürlich so ein Standard eigentlich eine tolle Gelegenheit, um mal gefährlich vors Tor zu kommen, aber das war in der Saison leider nicht der Fall. Und ansonsten, wie gesagt, die Belastung hast du angesprochen, und wenn du tiefstehende Gegner hast, du siehst ja, wie unfassbar viel die Mannschaft dann investiert, um Torgefahr auszustrahlen, und manchmal funktioniert es dann halt nicht, und dann sitzt man als Fan da und denkt, aber ihr wisst doch, wie es geht, und manchmal geht es so einfach und ihr spielt einen Doppelpass und nehmt die halbe Abwehr auseinander, aber es gab tatsächlich diese Spiele, wo irgendwie gar nichts funktioniert hat, und das 0-2 zum Beispiel gegen Dortmund zu Hause war ja auch so ein Spiel, wo es auf beiden Seiten eigentlich keine Torchancen gab, und was wir dann trotzdem 0-2 verlieren, also das war auch so einer der unschöneren Momente in der Saison.
Jetzt ist es natürlich schwierig, gegen tiefstehende Gegner zu bespielen. Das ist die Königsklasse des Fußballs, pun intended. Aber es ist schon wirklich auffällig, wenn ich mir angucke, die Spiele mit mehr als 65% Ballbesitz, davon gab es 7 Stück in dieser Saison. Ich rede jetzt nur von der Bundesliga. Davon wurde eines gewonnen. Das war eben das besagte Spiel. Entschuldigung, das war das Rückspiel gegen den SC Freiburg. Und ansonsten gab es tatsächlich 2 Unentschieden und 4 Niederlagen. Das heißt, in einem von 7 Fällen nur konnte man gewinnen, wenn man mehr als 65% Ballbesitz hatte. Was muss sich denn da deiner Meinung nach noch verändern? Oder aus welchen Mannschaftsteilen hätte es da Verbesserungen geben können? Weil Standards sind natürlich eine Sache, das verstehe ich. Klar, das hat auch jeder VfB-Fan gesehen, wenn es eine Ecke gab, musste man jetzt nicht unbedingt auf die Vorderkante seines Sitzes rutschen, sage ich jetzt mal, im Stadion. Aber es gibt ja auch noch andere Wege, Tore zu erzielen. Also was hat da gefehlt? Die Gefahr aus dem Zentrum? Hätte man Stiller klonen müssen? Oder was hat gefehlt?
Ja, das wäre für mich schon ein Faktor, ne? Die Torgefahr aus dem Zentrum. Und auch, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man zum Beispiel Grischa Prömel verpflichtet hat, der dann deutlich torgefährlicher ist als ein Stiller. Und gut, jeder ist torgefährlicher als Atan Karasor, aber das war für mich halt schon so ein Faktor, dass man das mal durchs Zentrum versucht, vielleicht dann auch wirklich mal, das klingt jetzt blöd, aber mit Distanzschüssen, die auch gar nicht so im VfB-Programm eigentlich drin sind, obwohl wir ein paar Spieler haben, die es können, das wäre für mich so das Naheliegendste, dass man es halt über die Schiene versucht.
Mhm. Ja, interessanter Ansatz. Ich meine, Elkan Nus hat es immer mal wieder probiert, dann auch manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber hat er auch 2-3 sehr schöne Distanzschuss-Tore damit erzielt. Also da bin ich sehr gespannt auf die Weiterentwicklung. Wenn man jetzt mal sich am Branchenprimus orientiert, an Bayern, dann sieht man, die spielen das U einfach nicht mehr zurück. Also wenn die auf einem Flügel nicht mehr weiterkommen, dann versuchen die zwar horizontal zu verlagern auf die andere Seite, aber die machen es inzwischen oft parallel zur Strafraumkante. Super riskante Pass, weil wenn er abgefangen wird, dann kann der Gegner mit Tempovorteil in Konter reingehen, aber das ist halt noch gefährlicher für die Abwehr, weil du nie weißt, passen sie jetzt wirklich dann raus, Ballfern auf die andere Seite oder stecken sie doch in den Strafraum oder kommt der Kimmich und chippt wieder hinter die Kette. Also du hast einfach mehr Optionen, als wenn du es eben hinten über die Innenverteidiger wieder auf die andere Seite machst. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das so ein VfB-Muster ist in der neuen Saison und wenn wir dann auch Elkan Nus ganz oft sehen, da dann Stiller ganz oft mitten am Strafraum an der Kante auftaucht, weil Tchema hinten für ihn absichert. bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber lass mal dann über den Aspekt sprechen, den du ja auch mitgebracht hast, nämlich wie man diese Mehrfachbelastung hinbekommen hat. Die Europapokalsaison, die war ja ähnlich wie die DFB-Pokalsaison, wechselhaft. Also mit anderem Ausgang, aber die Spiele, die haben euch gefordert als VfB-Fans. Das hat man deutlich gemerkt und es ging ja im Grunde gleich von Beginn an los, gegen Celta Vigo noch gewonnen und dann in Basel verloren und ja, man weiß zwar schon warum, weil man war defensiv sehr anfällig, aber meine Güte, hatte man da auch Chancen. Und das war so ein bisschen das, was sich gerade in der Europa League so durchgezogen hat, dass man immer wieder das Gefühl hatte, meine Güte, wenn hier nur zwei, drei Dinge mal für den VfB laufen würden, dann wäre es anders. Und daraus dann zurückzukommen in einem Liga-Alltag ist ja gar nicht so einfach. Du hast vorhin schon Rotation angesprochen. Warum hat die denn überhaupt so gut funktioniert? Scheitern ja auch genügend Teams dran.
Ja, ich glaube schon, weil das Team gewachsen ist und sich entwickelt hat, weil wir haben ja angesprochen, durch diesen nicht ganz so brillanten Transfersommer war ja die Startelf eigentlich die gleiche wie in der letzten Saison. Also wenn man sich auch mal exemplarisch das Pokalfinale anguckt, ich glaube, der Einzige, der letztes Jahr hätte nicht auf dem Platz stehen können, war Tchema. Alles andere, es waren die gleichen Spieler und die Einzigen, die aus der Startelf nicht mehr im Kader standen, waren halt Woltemade und Mio. Ansonsten sind halt alle geblieben und die haben wir in der letzten Saison auch gemerkt, was halt nicht funktioniert hat und ich glaube, dass man es als Team dann einfach besser gemacht hat, dann hast du natürlich Spieler gehabt mit Elkanus, mit Buanani in der Anfangsphase der Saison, mit Thiago Tomasch, die dann halt reinkommen konnten, rein rotieren konnten. Ich finde, du hast gerade in der Abwehr unfassbar viel Personal und Jeff Chabot war ja auch jemand, der dann mal nach zwei, drei Spielen am Stück unter der Woche dann nochmal eine Pause bekommen hat, aber mit Ramon Hendricks, der vielleicht mit einer der Aufsteiger der Saison ist und Luca Rakes, hast du halt einfach da genug Personal gehabt. Alda Kiel war ja auch am Anfang noch ein Faktor. Dann Axel Sagadruva zwischendurch auch mal ganz, ganz kurz fit. Also da hast du auch dann einfach gutes Personal gehabt, mit dem du rotieren konntest. Und Sebastian Hoeneß kann natürlich auch sein System dann umstellen. Von Dreierkette auf Viererkette kann das nicht nur an den Gegner anpassen, sondern auch an, denke ich mal, an das Personal, was er auf den Platz schicken möchte.
Und was war das dann für eine Europapokalsaison? Also ich habe ja schon so ein bisschen angefangen, sie zu beschreiben, aber war natürlich die Kurzfassung, sage ich jetzt mal. Wie würdest du denn jetzt so im Nachhinein das Ganze einordnen, was da in der Europa League passiert ist? Weil in der Champions League damals hat man ja gespürt, okay, zu diesem Level fehlt einfach noch so viel, dass man gar nicht so genau weiß, wo man anfangen kann. Also da kannst du dann auch nicht mit Glück und Pech anfangen, weil es gab überall Probleme. Offensive, Mittelfeld, Defensive, das war einfach noch eine Nummer zu groß in manchen Spielen, wohlgemerkt. Also man kann gegen PSG schon einmal verlieren, das ist mir schon auch klar, aber das hat halt wehgetan. Wie war es denn jetzt diesmal in der Europa League?
Ja, wie du sagst, ne, ich glaube, es war jetzt kein Team dabei, gegen das man verlieren muss. Und wenn man mal die Niederlagen durchgeht, also in Basel darf man auf gar keinen Fall verlieren, da hat man so unfassbar viele Chancen. Das darf halt nicht passieren. Das war auch so ein komplettes Freak-Spiel. Dann in Istanbul war also aus Fansicht ein unfassbares Erlebnis, weil ja wirklich noch nie so ein lautes Stadion erlebt und auch so eine aggressive und hasserfüllt ist vielleicht zu viel, aber so eine negative Stimmung. Weil er 90 Minuten durchgepfiffen wurde und die Pfiffe ja wohl teilweise auch vom Band eingespielt wurden. Also das habe ich in der Bundesliga aber wirklich noch nie so erlebt. Und bei jedem Pfiff vom Schiedsrichter, also ich glaube, die trainieren das halt wirklich ein, dass zwei Leute den Schiedsrichter bearbeiten, drei stacheln das Publikum an. Unfassbar, aber auch das muss der VfB aus Qualitätsgründen nicht verlieren. Also müssen ja auch einen Elfmeter bekommen oder bekommen, der dann zurückgenommen wird. Also auch da hätte man einen Punkt mitnehmen können. Bei Rom hast du dann wieder gemerkt, okay, die sind einfach abgezockter als wir und haben mindestens die gleiche, vermutlich mehr Qualität. Und das sind dann so die Spiele, wo du merkst, okay, auf dem Level, da fehlt noch die gewisse Cleverness und mehr die Cleverness als die Qualität. Und dann hatten wir natürlich unser absolutes Highlight-Spiel im Celtic Park. Also jeder, der dabei war, wird das nie im Leben vergessen. Natürlich dann noch auch mit dem 4:1 und dem tollen Spiel vom VfB. Und Porto war dann halt eine Mannschaft, die auch auf einem höheren Qualitätsniveau unterwegs war, aber nicht so krass, dass man die Spiele nicht hätte auch gewinnen können. Also da ging es dann wirklich um Kleinigkeiten und ein Torwart, der einfach unfassbar gut ist und einfach den VfB so zermürbt hat, dass da nichts mehr drin war. Dann hast du natürlich auch in der Europa League den schwierigeren Turnierbaum gehabt und ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Losglück und so weiter wäre es noch ein bisschen weiter gegangen. Aber ich würde sagen, so qualitativ ist das der Wettbewerb, wo der VfB eigentlich ganz gut aufgehoben ist. Denn du hast erwähnt, in der Champions League, also so nach Spielen gegen PSG, aber auch gegen Bergamo, da gehst du aus dem Stadion und denkst, ja, okay, die sind einfach besser als wir, ne? Also, und gegen PSG und gegen Bergamo hatte ich das Gefühl, noch eher als gegen Real Madrid tatsächlich, weil da ja noch lange sogar was möglich war.
Ja, das Realspiel war geil. Ich sag einfach, wie es ist. Ergebnis hat nicht gepasst. Recht war wirklich einfach sehr, sehr schön. Aber wenn man jetzt mal versuchen will, das festzunageln auf konkrete Dinge, wo man sagt, das sind jetzt Mannschaftsteile, Spieler, Taktiken, Situationen, in denen wir vorankommen. Dann haben wir ja quasi bisher rausgearbeitet, okay, also mit viel Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner, das war noch ein Problem. Was ich vorhin aber noch nicht gesagt habe, weil ich glaube, das passt jetzt auch im Europa League Teil ganz gut, weil da war es ja auch jetzt oft so, viele Chancen gehabt, aber die nicht verwertet. Okay, kann passieren, können wir gleich nochmal drüber reden, ob da mehr hintersteckt oder das einfach nur Pech war. Deshalb musst du ja aber Spiele noch nicht verlieren. Dazu müssen ja dann auch Dinge in der Verteidigung schiefgehen. Und jetzt ist es nicht so, dass die Verteidigung den Statistiken nach schlecht wäre. Man hat die 5 beste der Liga nach Gegentoren, nach Expected Goals Allowed, also wie viele Expected Goals hatten die Gegner des VfB, ist man auf Rang 6. Also das ist eigentlich so grob im Rahmen. Das passt schon alles. Und man hat sich auch im Vergleich zur letzten Saison gesteigert. Man ist tatsächlich um 4 Gegentore besser geworden. Ist die Defensive für dich dennoch ein Thema, wo man auf hohem Niveau, völlig klar, aber dann doch nochmal sagen muss, naja, wenn man nochmal was verbessern will beim VfB Stuttgart, dann hier?
Also ich glaube personell nicht. Wir hatten in der Phase der Rotation oder auch in der Rückrunde natürlich auch so Spiele oder Phasen, wo auch in der Abwehr sehr stark rotiert wurde. Und zum Beispiel ein Ramon Henriks, der eigentlich auf der linken Seite beheimatet ist, hat dann mal linker Innenverteidiger, spielt dann rechter Innenverteidiger, dann mal aber auch linker Außenverteidiger anstatt von Maxi Mittelstädt. Und ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass man zum Beispiel den armen Jungen halt nicht überall einsetzt, sondern dass der dann irgendwie auch ein Zuhause in der Dreier- oder Viererkette findet. Und das könnte dann vielleicht auch helfen, so abstimmungstechnisch, ne? Ja, wir haben auch gesehen, jetzt im Pokal das Tor von Harry Kane, das erste, das ist ein Abstimmungsfehler zwischen Chabot und Schema halt einfach, ne? Und ich glaube nicht, dass es personell bedingt ist, sondern eher eine Frage der Abstimmung. Und sicherlich kann man daran auch noch feilschen, dass man defensiv besser steht. Und generell würde ich sagen, ist wahrscheinlich aber auch der VfB. Und damit haben wir uns abgefunden. Und dafür lieben wir auch den aktuellen VfB so. Eher das Team, das 3-2 gewinnt als 1-0. Und deswegen ist das auch immer, geht man auch gerne ins Stadion, weil es halt meistens ein Spektakel ist. Und der VfB ist ja auch bekannt dafür, trotz guten Personals in der Innenverteidigung viele Tore zu bekommen. Also wir hatten, glaube ich, mal Pavard und Kabak in der Innenverteidigung und haben trotzdem unfassbar viele Gegentore bekommen. Also es ist nicht immer von den Spielern abhängig, aber das ist sicherlich noch ein Punkt, den man verbessern kann. Und dann bin ich auch wieder einfach bei der Position im Sturm, wo wir zu dünn aufgestellt sind und einfach noch einen Spieler bräuchten, der einfach ein anderes Profil hat als Undav und Demirovic. Also entweder jemanden mit einer großen Kopfball Stärke, was glaube ich helfen würde, gerade in der Europa League oder Champions League, oder jemanden, der durch besonderes Tempo sich hervortut. Und dieser Spielertyp fehlt noch ein bisschen. Und ich bin aber froh, zum Beispiel auch im defensiven Mittelfeld, zentralen Mittelfeld, dass sich da jetzt so Schema reingespielt hat und dass Prömel jetzt dazukommt, weil da war es ja immer so, es ist Karasor und Stiller und wenn einer von den beiden ausfällt, haben wir ein Problem. Und das hat Sebastian Hoeneß und Fabian Wohlgemuth haben das jetzt in der vergangenen Saison auf jeden Fall lösen können, dass wir da besser aufgestellt sind.
Ist für dich natürlich auch auf einem hohen Niveau, aber ist Alexander Nübel für dich noch ein Thema, wenn wir nochmal kurz zu den Gegentoren zurückkehren?
Er hatte sicherlich das ein oder andere Tor, an dem er seine Aktien hatte. Gerade Fernschüsse ist, glaube ich, nicht so gerade sein Ding. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Schweißperlen auf der Stirn hat, wenn der Ball in Fünfer kommt. Also ich finde, er hat das super solide gemacht und diese paar Fehler, die er hatte, die kann man ihm zugestehen. Das war in der letzten Saison häufiger der Fall. Und auch der hat sich wieder stabilisiert. Und ich glaube, die seine Fehler, die er gemacht hat, und vor allem die dann irgendwie spielentscheidend waren, die waren sehr, sehr gering. Also das finde ich völlig okay. Und wenn jetzt die Leier nicht ausgelaufen wäre, hätte ich mich auch gefreut, wenn er noch eine Saison beim VfB bleibt. Also von Dennis Heim.
Du, abgesehen. Ey, wenn der VfB, wenn der FC Bayern meinen Spieler bezahlt, dann hätte ich auch. Also bitte gebt mir alle, die ihr habt, die Kranken und die Armen, sie sollen alle zu mir kommen. Die kriegen dann schon ihr Plätzchen. Also wie gesagt, ich wollte da jetzt auch nicht, also ich will es auch nicht so tun, als hätte Nübel eine schlechte Saison gespielt. Aber so meinem äußeren Eindruck nach kamen auf die Defensive gesehen eben so drei Faktoren zusammen und den du hast jetzt eben schon genannt, also Abstimmung war eben manchmal einfach nicht gut. Ich fand, dass Nübel in einzelnen Situationen eben seine Wackler mit drin hatte, die vielleicht in der Vergangenheit manchmal gefehlt haben. Und das Dritte ist, dass ich schon den Eindruck hatte, dass du die Müdigkeit des VfB an der Abwehr gemerkt hast. Die haben eben durch den Ballbesitzansatz in der Regel einen weiten Raum, den sie abdecken müssen. Dafür musst du sowohl im Kopf wach genug sein, um eben zu erkennen, oh, jetzt hat jemand einen offenen Fuß, ich muss die Tiefe absichern. Und du musst auch die Frische haben, um eben auf den ersten Metern dann nicht geschlagen zu werden. Und da fand ich, dass es gerade in der Rückrunde immer mal wieder einzelne Spiele gab, da wurde die VfB-Abwehr einfach erwischt, jetzt doof gesagt. Und das hatte dann nicht damit zu tun, dass Chabot und Hendricks das nicht könnten, wäre Quatsch, weil oft genug hat man gesehen, sie können es, sondern eben in diesem Moment konnten sie es nicht, aus welchem Grund auch immer. Also das Heidenheim-Spiel zum Beispiel war so eins, da fand ich den VfB ultra müde. Ich meine, das war auch zwischen den beiden Celtic-Spielen, also kann dann auch mal passieren. Aber ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum es in der Liga wurde das ja gar nicht bestraft. Es hat auch so ein bisschen mit der Konkurrenz zu tun. So ehrlich muss man auch sein. Wenn Leverkusen eine normale Saison spielt, dann wird der VfB halt Fünfter und dann ist aber trotzdem alles super. Also kritisieren wir ja dann an dieser Stelle auch nicht. Und mein Gefühl war aber in der Europa League, warum auch immer, Qualität der Gegner oder einfach Pech, da wurde es halt bestraft. Ansonsten hätte der Lauf da auch noch wirklich weitergehen können und gegen irgendeinen der Premier League Vereine kannst du dann auch ausscheiden, aber ja, deswegen wollte ich das Thema nochmal aufmachen. Aber das zeigt ja insgesamt einfach eine Entwicklung, die auch ja zu dem Ergebnis führt, dass man jetzt nicht nur wieder für drei Wettbewerbe planen kann, sondern auch noch für einen sehr lukrativen Wettbewerb, also Geld wird sprudeln beim VfB Stuttgart und auch das war nicht immer so. Bringt aber ja auch den VfB in die Situation, dass man jetzt entscheiden muss, wie moderieren wir das, dass jetzt logischerweise jede anstehende Vertragsverlängerung zum Beispiel dann auch vor diesem Hintergrund geführt wird. Alle wissen, es wird jetzt mehr Geld verdient beim VfB Stuttgart. Du hast es als Aspekt hier mitgebracht. Welche Rolle spielen eben die Entscheidungen, die jetzt für die Zukunft getroffen werden müssen?
Ich bin gespannt, welchen Weg man jetzt einschlägt und wieder kolportiert, dass Dennis Undav wohl 5,5 Millionen Jahresgehalt haben möchte. Damit ist er halt Spitzenverdiener und es wird unter VfB-Fans durchaus kontrovers diskutiert, ob der VfB das machen sollte oder nicht. Denn du hast angesprochen, wir wissen ja, die Flut hebt alle Boote und wenn es dann den neuen Spitzenverdiener gibt, dann wollen die anderen das auch haben. Der Vertrag von Dennis Undav läuft 27 aus und 28 laufen dann die Verträge von Chris Führig, Maxi Mittelstädt, Jeff Chabot, Demirovic und Ramon Hendricks aus, also das ist schon absehbar, was dann kommt. Und ich glaube, der Begriff Champions League Falle, der wurde hier in Stuttgart erfunden. Also wir haben da ja durchaus unsere Erfahrung, wie das denn ist, wenn die Gelder auf einmal fehlen, die man schon irgendwie verplant hat. Und auf der anderen Seite finde ich, die Chance, sich jetzt hier irgendwie dauerhaft wirklich in den Top 6 zu etablieren, die ist ja realistisch, die scheint ja greifbar. Und das wird ja nur funktionieren, wenn du mehr Geld einnimmst und dann auch wieder mehr Geld ausgibst für die Spieler. Das Ausgeben ist relativ einfach, das kann man einfach so machen. Das Einnehmen ist halt das Schwierigere, wie man jetzt dann in Frankfurt sieht, wo dann ja wirklich viel Geld einfach wegfällt, wenn du von der Champions League komplett aus dem europäischen Wettbewerb rausfällst. Und ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, weil gerade jetzt bei Spielern, die auch schon so ein bisschen älter sind, ne, wie Dennis Undav oder auch ein Grischa Prömel, der kommt jetzt mit 31 nach Stuttgart, wird auch jetzt nicht so schlecht verdienen. Und da geht man jetzt schon ein Stück weit ins Risiko. Ich sehe aber auch keinen anderen Weg, als jetzt in dieses finanzielle Risiko reinzugehen, wenn man sich da oben festbeißen möchte.
Aber war das nicht auch eine der Entwicklungen des VfB Stuttgart schon so vor 3 oder 4 Jahren, dass man viel den leistungsbezogenen Anteil an den Zahlungen hochgeschraubt hat und das könnte doch jetzt hier weitergeführt werden?
Also ich glaube, das ist die Art und Weise, wie Alex Werle die Verträge macht. Das sagt er jedenfalls und das glaube ich ihm auch, dass man mehr verdient, wenn man Champions League spielt, als wenn man nicht Champions League spielt. Aber ich denke schon, dass auch die fixen Gehälter ohne diese erfolgsabhängigen Boni dann definitiv steigen werden. Und ich traue es aber den handelnden Personen zu, dass sie jetzt das Geld nicht gleich verprassen, was jetzt durch Champions League wieder reinkommt.
Ja, ist spannend, weil gefühlt stand der VfB schon 3-mal an dieser Schwelle.
Natürlich, natürlich.
2-mal ging es nicht so gut.
Ja, wir wissen ja auch, dass wir werden nicht auf 10 oder 20 Jahre in den Top 6 sein. Also irgendwann werden wieder schlechte Entscheidungen getroffen werden und der VfB wird wieder gegen Abstieg spielen. Also ich glaube, so denkt jedenfalls jeder VfB-Fan, dass wir diese Zeit halt einfach genießen müssen und dass wir hoffen müssen, dass diese Zeit halt möglichst lange andauert. Aber es ist halt nach wie vor Fußball und wenn man, glaube ich, nicht FC Bayern heißt, dann ist das kein Dauerzustand.
Ja, wobei es schon interessant ist, dass der VfB vielleicht auch deshalb, weil eben vergangene Abgänge beim VfB bei anderen Teams nicht aufgeblüht sind. Also man so zumindest den Eindruck haben könnte, wenn ein Spieler unter Sebastian Hoeneß sehr, sehr gut spielt, dann muss das nicht bedeuten, dass er auch bei jedem anderen Verein und Trainer gut spielt, sondern vielleicht ist das dann auch so ein VfB-Sebastian Hoeneß-Ding, dass das da gut geklappt hat. Deshalb, zumindest meinem Eindruck nach, ist es ja nicht so, dass gerade halb Europa den Kader des VfB Stuttgart jagt. Es gibt natürlich einzelne Spieler, die Interesse geweckt haben, aber eigentlich ist das schon eine Chance und gleichzeitig haben wir natürlich diese enorme Abhängigkeit von Sebastian Hoeneß, die Fluch und Segen zugleich ist. Segen ist sie, weil Sebastian Hoeneß auch in Phasen, in denen er heiß umworben wurde, Xabi Alonso Nachfolger und so weiter und so fort, sich wirklich sehr früh und sehr glaubhaft zum VfB bekannt hat und richtig gehend genervt war, dass ihm das niemand abnehmen wollte von Seiten der Journalistinnen und Journalisten und man unbenommen da einen ganz, ganz tollen Trainer hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch Fluch, denn du musst A, immer mitdenken, was machen wir, wenn Sebastian Hoeneß mal irgendwann weg ist, weil das ist der Normalfall. Wenn er nicht den Christian Streich macht, dann ist er irgendwann innerhalb der nächsten Jahre weg. Und B, willst du natürlich auch diesem Trainer dann wirklich entgegenkommen bei vielen Entscheidungen. Und jetzt haben wir ja schon vorhin besprochen, also mit den Transfers in der letzten Transferperiode war er nicht so zufrieden. Das heißt, eigentlich müsstest du so etwas wie jetzt eine Kaderplanung auch, also ich glaube, das Wort von Sebastian Hoeneß sollte da ein bisschen mehr Gewicht bekommen als eben bei einem Trainer, der jetzt eben frisch verpflichtet worden wäre oder mit dem man noch nicht so lange zusammenarbeitet. Wie glaubst du, wird der VfB da handeln und die Verantwortlichen?
Ja, da bin ich bei dir. Das ist auf jeden Fall ein Faktor und wir hatten natürlich auch dann bei uns so die Personalie Dennis Undaff diskutiert und dann hat auch jemand gesagt, ne, aber die können ja dem Hoeneß nicht schon wieder seinen Lieblingsspieler wegnehmen. Nicht schon wieder, nachdem der Woltemade weg ist, dann hat der Hoeneß irgendwann auch keinen Bock mehr, wenn die immer wieder sagen, nee, wir zahlen ihm keine, wenn es 5,5 Millionen sind, die kriegt er nicht und dann ist der Undaff weg. Also irgendwann wird dann Sebastian Hoeneß auch sagen, ja gut, dann überlege ich mir das halt auch nochmal und man merkt schon, finde ich, dass jetzt es dann so auch zwei Perspektiven, ich meine, da gibt es immer diese zwei Perspektiven, sportlich und finanziell, aber das ist dann auf der einen Seite so die sportliche Abteilung gibt teilweise, die sagt, eher nicht. Und dann gibt's halt die finanzielle, die sagt, ja doch, machen wir auf jeden Fall. Weil es gab jetzt ja auch immer wieder Wasserstandsmeldungen zu der Torwartposition und Dennis Seim. Und da wurde dann auch gesagt, okay, also Sebastian Hoeneß und Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner, denen ist das Risiko zu groß, mit Dennis Seim in die Champions-League-Saison zu gehen. Während der Aufsichtsrat sagte, naja, der steht eh bei uns auf der Payroll. Also den kriegen, der ist ja unser. Also, und der ist doch der beste Keeper der zweiten Liga und ein Riesentalent und unsere Zukunft. Natürlich spielt er, aber das scheinen sie jetzt relativ gut abmoderiert bekommen zu haben, dass sich da geeinigt zu haben auf diese Personalie Dennis Seim, so wie es aussieht. Aber da merkt man schon, dass diese Interessen nicht immer auf dem gleichen Level sind und dann wahrscheinlich auch durchaus angeregt diskutiert wird in der Mercedes-Straße. Wie viel finanzielles Risiko man gehen kann, um halt dann die sportliche Fraktion zufriedenzustellen.
Vor allem, weil es ja immer noch offene Verbindlichkeiten gibt. Also die Stadionkredite, die waren zumindest zuletzt waren sie noch nicht abbezahlt. Den KfW-Kredit, die hat man jetzt fast zurückgezahlt, die man sich während Corona geholt hat. Und man investiert natürlich, also es wird auch gebaut beim VfB Stuttgart. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch im Schwerpunkt hier nach der Saison schon besprochen. Also man muss da quasi so einen Mittelweg finden aus eben welche Schulden man bedient und welche man vielleicht bei niedrigen Zinsen weiterlaufen lässt. Gleichzeitig ist das Eigenkapital hochgegangen durch die Weltmarken, die eingestiegen sind beim VfB Stuttgart. Also nach außen hin sieht auch alles sehr gut aus. Ist es, also bin ich dazu VfB kritisch, wenn ich da immer so ein bisschen skeptisch bin, einfach weil, also ehrlich gesagt, aus der Meier-Vorfelder-Zeit und dann auch später Staud und so weiter und so fort. Ich habe das einfach schon so oft gesagt bekommen, ja, hier ist alles super, das wird schon. Und dann gab's Busblockade, also von Sitzblockade von den Fans, damit der Mannschaftsbus nicht abfahren kann und so weiter und so fort. Wie viel Skepsis hältst du angesichts der ja wirklich guten Zahlen, die man überall liest und die man überall sieht, wie viel Skepsis hältst du für angebracht?
Also skeptisch muss man immer sein. Und ich glaube, das steckt auch in jedem VfB-Fan immer da sehr skeptisch und ein bisschen pessimistisch auf die Sachen zu gucken. Aber auch den größten Brudlern fällt es halt echt mittlerweile schwierig, da nicht in Euphorie zu verfallen. Und ich habe mir fast jeden Royal angehört, den du bislang produziert hast in der Saison. Und ich dachte, habe dann die ganzen Probleme gehört und dachte, ja, das hatten wir alle schon beim VfB. Kommt mir total bekannt vor. Aber aktuell haben wir nichts davon. Also keine Finanzprobleme, keine Spieler, die abseits des Rasens dumme Sachen machen, keine Funktionäre, die sportlich Verantwortliche irgendwie anzählen, keine Trainerentlassung. Und ich habe auch nochmal Andreas dann von meinem Vertikalpass-Kollegen gefragt vor der Sendung, ist in dieser Saison eigentlich irgendwas Katastrophales passiert? Und nein, also
nicht
wirklich
mal ein offener
nichts.
Brief, der verschickt wurde.
Das keine offenen nicht. Briefe, keine Unterschriftensammlung für Sven Mislintat, also keine skurrilen Pressekonferenzen, weil Philipp Lahm als Berater engagiert wird und so weiter. Dieses Kapitel ist noch nicht so lange her, aber aktuell ist es halt sehr, sehr ruhig und also ich glaube wirklich, man darf die Hoffnung haben, dass es noch eine Zeit lang so bleibt, weil die Verantwortlichen wirklich einen sehr ruhigen Eindruck machen, lieber anscheinend intern reden, als nach außen zu gehen, weil man hört ja von den ganzen Leuten nichts. Ne? Also der Präsident Dietmar Allgeier, von dem hört man zum Glück nichts, außer wenn er auf irgendwelchen Fanveranstaltungen ist. Das ist toll. Auch von Alex Werle hört man erstaunlich wenig, außer er ist dann vielleicht mal im OMR-Podcast und präsentiert da die Zahlen, was wirklich sein Spezialgebiet ist. Auch das hat alles irgendwie Hand und Fuß. Und nebenbei, ja, wird tatsächlich auch an der Infrastruktur gebaut, weil auch im NLZ die Teams immer erfolgreicher werden, weil, da kommen wir vielleicht später noch zu, die VfB-Frauen aufgestiegen sind, auch eigentlich irgendwann mal eine Spielstätte haben möchten. Und das größte Thema auf der letzten Mitgliederversammlung war, dass der VfB unbedingt ein eigenes Museum braucht, was ja auch, das muss wirklich so sein. Und da sucht man natürlich in Stuttgart jetzt händeringend irgendwelche Plätze, wo man das hinbauen kann. Man möchte auch medial aufstocken in Richtung Content-Produktion. Vielleicht ein Podcast-Studio wäre schön, oder auch aber TV-Studios. Aber der VfB hat da ja gar nichts, ne? Und da muss man jetzt ja wirklich nachlegen. Also nicht nur, weil man sportlich so erfolgreich ist, sondern auch, weil das ja der Zeitgeist ist, dass man sowas wirklich benötigt. Und da platzt halt gerade die Geschäftsstelle auch nach wie vor aus allen Nähten. Und da bin ich mal gespannt, wie man das dann schnell lösen möchte.
Ja, komm, also teuer ist ein Podcast-Studio nicht. Das ist, wenn ich hier in meinem Büro das halbwegs akustisch gut hinbekomme und wenn ich hier die paar hundert Euro in Wandpaneele und so weiter noch investieren würde, dann könntest du hier sogar ein Video aufnehmen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber dann lass uns doch vielleicht zu dem einen Aspekt kommen, der, wenn es denn überhaupt so richtig kritische Aspekte geben darf nach dieser Saison, dann am kritischsten ist, nämlich zum einen Dennis Seim, das hast du jetzt gerade schon mit angesprochen, also eben die Nachfolge von Alexander Nübel, plus eben das Thema Nachwuchsarbeit, wo wir ja auch so ein ganz interessantes Spannungsverhältnis haben. Man freut sich aus Fanperspektive über den Erfolg der Jugendteams vom VfB Stuttgart und man legt die Stirn in Falten, weil man von diesen Spielern so wenig beim VfB Stuttgart dann letztlich sieht. Woran liegt denn das?
Das ist die entscheidende Frage, ne? Woran liegt das, dass die NLZ-Teams so wahnsinnig erfolgreich sind? Die U17 ist deutscher Meister geworden, die U19 hat den DFB-Pokal gewonnen, jetzt am vergangenen Freitag war es. Und also sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, die NLZ-Verantwortlichen, die sind wahnsinnig stolz, freuen sich natürlich über die Titel, um gleich hinterherzuschieben. Aber es geht ja nicht um Titel, sondern darum halt Profispieler auszubilden. Und von denen haben wir aber in den letzten Jahren halt beim VfB leider niemanden gesehen und ehrlicherweise auch nicht nur beim VfB nicht, sondern auch bei anderen Teams nicht, weil klar, die Fluktuation ist groß, NLZ-Spieler gehen zu anderen Clubs, aber dass da in der Bundesliga jemand so nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hat, also der Einzige, den man vielleicht noch reinnehmen kann, ist dann Benedikt Hollerbach, aber das war es dann vielleicht auch schon. Ansonsten waren jetzt keine, die Sterne vom Himmel gespielt haben. Und da ist die Frage, also wie kann das funktionieren? Und das System, was der VfB jetzt ja nicht erfunden hat, aber für sich dann eingesetzt hat, waren ja diese Laien in die zweite Liga. Man hat es ja mit Dennis Seim gemacht für Paderborn, hat wunderbar funktioniert. Laurin Ulrich hat, glaube ich, 33 Spiele für Magdeburg gemacht und 2 Tore geschossen. Das hat also auch wunderbar funktioniert. Dann haben wir noch Jasinio Balanga, da war es mit Elversberg aufgestiegen. Das hat so mäßig funktioniert. Benjamin Boyakci wurde mit Rückkaufsoption an Bielefeld verkauft. Hat auch eher so mäßig funktioniert. Aber das könnte so ein Weg sein, wie man mit den Talenten umgeht, um sie halt ranzuführen. Weil beim VfB 2 haben sie die Möglichkeit, in der dritten Liga zu spielen. Aber das ist dann vielleicht auch so ein Stück weit der Fluch des Erfolgs zwischen dritter Liga und Champions League. Und selbst zwischen Magdeburg und Champions League ist der Weg halt relativ weit. Und wenn man sich dann anguckt, Laurin Ulrich, schön und gut, aber wen im Profikader soll den jetzt verdrängen, aber trotzdem wünscht sich natürlich der Schwabe, dass mal wieder NLZ-Spieler hochkommen in den Profikader. Also sie haben ja auch den Slogan Jung und Wild, dass man dieses Jung und Wild auch mal wieder bei den Profis sieht. Und das ist jetzt von mir auch nur eine Spekulation, aber ich glaube, Sebastian Hoeneß ist auch nicht unbedingt der allergrößte Freund von irgendwelchen Experimenten mit jungen Spielern. Also ich glaube, der stellt einfach die Leute auf den Platz, von denen er denkt, mit denen habe ich die größte Siegchance. Das ist ja auch komplett legitim. Aber das macht es dann Jugendspielern, glaube ich, nicht ganz so einfach, bei ihm einzuschlagen.
Ja, wobei er natürlich auf der anderen Seite aber halt auch so gut darin ist, junge Spieler weiterzuentwickeln. Also deswegen hätte ich eigentlich gesagt, ja natürlich, Sebastian Hoeneß ist jetzt niemand, der einfach so, weil es Vereinspolitik ist, da unnötig ins Risiko geht. Ich glaube, er trifft da immer eine Abwägung. Aber also wenn ich mir angucke, Jema ist ja auch erst 21 und welchen Sprung allein der von der letzten Saison zu dieser Saison nochmal gemacht hat. Viel, viel weniger Stellungsfehler meiner Meinung nach, wird viel, viel seltener erwischt. Das war in der letzten Saison manchmal noch so ein Thema. Dann frage ich mich da schon, und ich sehe ja auch das Bemühen, da Jugend reinzuholen, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja auch ökonomische Gründe haben, weil die kannst du am besten dann auch gewinnbringend weiterverkaufen. Aber Jovanovic, der jetzt erst 19 ist, dann hat man ja Noah Davik geholt, dessen Barca-Experiment ja überhaupt nicht gut gegangen ist, vom SC Freiburg damals dahin gewechselt, wurde ja auch damals berichtet, auch hier im Rasenfunk. Und man hat eine ganze Reihe an sehr, sehr jungen Spielern. Justin Diehl könnte man vielleicht auch noch mit dazu rechnen, letztlich. Es ist, und Arevalo hast du ja vorhin schon angesprochen, das ist, glaube ich, der interne Versuch, das zu machen, was man mit den Zweitligisten macht. Also man, die eigenen Jugendspieler gibt man zu Zweitligisten und hofft, dass sie dann zurückkommen und auf dem Niveau näher an der ersten Liga dran sind. Den hast du geholt, setzt ihn im zweiten Team ein, in der Hoffnung, dass es ihn anhebt, dass er dann irgendwann erste Liga spielen kann. Fehlt da vielleicht so ein bisschen der Übergang? Also das ist natürlich auch so ein Trendthema und ein bisschen auch ein Buzzword-Thema im deutschen Nachwuchsfußball. Aber es gibt ja Vereine, die haben eigene Trainer, die mit den Jugendteams trainieren, deren Hauptaufgabe oder Spezialgebiet dann aber ist, einzelne Spieler individuell vom Juniorenfußball auf den Männerfußball hoch zu entwickeln. Und dann kriegen sie eben, also Ralf Gunisch macht das ja bei Eintracht Frankfurt, daher habe ich da auch so ein bisschen Einblick, und dann bekommt er halt eben einen Spieler zugewiesen, sage ich jetzt mal, und dann heißt, okay, du hast jetzt ein paar Monate, bring den uns aufs Level, und dann macht der eben das, was nötig ist. Und egal, ob das Krafttraining ist oder ob das Athletiktraining ist, ob das Athletiktraining, ich meinte eigentlich taktische Videoschulung und so weiter und so fort, um die dran zu bringen. Könnte das vielleicht eine Lösung für den VfB Stuttgart sein?
Ja, um den Übergang zu erleichtern, könnte das eine Möglichkeit sein. Ich meine, wir haben einen Verantwortlichen für genau diesen Übergang, dessen Vorname ich jetzt vergessen habe, aber es ist der Werner, also der schon mal beim VfB war. Nicht Timo, sondern der andere, der eine Augsburger Vergangenheit hat. Du weißt es wahrscheinlich sofort.
Tobias Werner.
Genau. Also ich glaube, der ist beim VfB Stuttgart dafür zuständig. Ja, aber diesen Übergang muss man vermutlich noch ein bisschen optimieren und erleichtern. Vielleicht kommt es dann im VfB zugute, dass er die U19 dann nächste Saison wieder Youth League spielt. Also das waren auch immer ganz tolle Spiele, und das dann wirklich auf allerhöchstem Niveau. Und man sieht es aber dann wirklich exemplarisch, du hast Noah Davik angesprochen, an ihm, der ist wirklich jetzt so gut für die dritte Liga. Also wenn man sieht, welche Tore er da schießt, immer von der rechten Außenlinie nach innen ziehen und dann abschließend, also der ist mehr oder weniger zu gut. Und trotzdem muss man sagen, ja, aber soll er jetzt statt Jamie Leveling spielen? Wahrscheinlich eher nicht, aber trotzdem, gerade an seiner Person hätte ich mir gewünscht, dass der mal im Profikader auftaucht. Und ich glaube, der war in der Saison kein einziges Mal im Profikader. Der hat keine Minuten bekommen. Und dann denke ich, das könnte man doch wenigstens mal versuchen, ihn auf die Bank zu setzen. Und wenn man dann mal hochführt, was ja auch mal vorkam, ihn dann mal einfach ein paar Minuten zu geben. Aber das hat man nur bei diesen 43 Minuten von Jovanovic gesehen, dass der die mal bekommen hat, aber ansonsten kein Spieler. Und natürlich im europäischen Wettbewerb, wenn dann da die Local-Player-Regel greift, da haben wir ja auch schon mal Jugendspieler gesehen, dann in der Europa League und in der Champions League, wo dann ein Yannick Spall zum Beispiel Minuten bekommen hat.
Ja, aber da ist vielleicht auch Hoeneß nicht so der Trainer für. Es gibt ja die Sorte Trainer, die in der Garbage Time, wie man es im Englischen nennt, also sprich, Spiel ist eigentlich schon entschieden, aber es muss halt noch fertig gespielt werden, dann nochmal 2-3 Spieler bringen, einfach um sie gebracht zu haben. Sehr prominentes Beispiel ist Kompanie, der insgesamt, glaube ich, 16 oder 19 sogar Teenager eingesetzt hat, und davon waren 8 bis 10, glaube ich, haben sogar ihr Debüt gegeben. Und ehrlich gesagt, wenn du da drauf guckst, da sind nur Leute mit dabei, die einmal spielen durften für 6 Minuten und dann nie wieder, plus einen Sapoku Ndiaye, der durfte öfter spielen. Offenbar ist das dann quasi der Hoffnungsträger unter denen. Aber der hat das dann eben gemacht, wenn Spiele entschieden waren. Liege ich irgendwie falsch oder ist das nicht so ganz der Stil von Sebastian Hoeneß? Ich kann mich daran ehrlich gesagt kaum erinnern.
Nee, ich glaube auch, das ist nicht sein Ding, Spielern dann Geschenkle zu machen. Ne? Also der setzt die ein, weil er glaubt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um diesen Spieler einzusetzen und der kann uns helfen. Und der setzt ihn nicht ein, um ihn eingesetzt zu haben. Aber ich glaube, genau das würden sich viele Fans wünschen. Dass man sagt, ja, guck mal, jetzt gibt er den Jungs eine Chance und jetzt kommt da mal ein Jugendspieler und der läuft vor 60.000 im Neckarstadion auf. Das ist doch toll und so weiter. Aber das ist tatsächlich nicht sein Ding und ich glaube, da verbiegt er sich auch nicht. Und das muss man dann auch so akzeptieren. Das ist dann für mich auch okay. Wobei es halt manchmal ein bisschen schade ist, wenn du denkst, hey, du hast jetzt noch ein Wechselfenster und es ist noch 10 Minuten zu spielen. Wir führen 3-0. Warum nicht mal den Deal, den David hatte? Justin Deal hat ja ein paar Minuten mal bekommen. Aber das kann man wirklich an einer Hand abzählen, dass mal welche aus dem NLZ reinkamen.
Ja, interessant. Andererseits muss man allerdings auch sagen, also jenseits von emotionalen Dingen, was bringen dir diese paar Minuten auf dem Spielfeld? Also ich glaube, hier beim FC Bayern und beim BVB hatte ich ehrlich gesagt auch den Eindruck, wird das auch so genutzt, um zu bestätigen, dass das, was man versprochen hat, auch eingehalten wird. Also wir geben dir hier eine Chance, du darfst mal vor der gelben Wand spielen, du darfst mal in der Arena auflaufen und dann bekommen eben die Spieler ein paar Minuten. Aber das eigentliche Spiel, in Anführungszeichen, für diese Spieler ist ja das Training. Und da gibt's jetzt zwar auch nicht so viele Trainingseinheiten während der Dreifachbelastung, also ist ja gut dokumentiert, dass du da im Grunde ja keine einzige richtige Trainingseinheit hast, sondern das ist immer so ein Mix aus Regeneration und ja, jetzt machen wir schon mal Abschlusstraining fürs nächste Spiel. Aber die Phase war ja irgendwann vorbei und ganz sicher wird es auch durch Länderspielabstellung und so weiter schon die Möglichkeit geben für die jungen Spieler, sich Sebastian Hoeneß zu zeigen. Und das ist dann schon ein interessanter Befund, dass es hier eigentlich ähnlich ist wie zum Beispiel bei RB Leipzig, ist das auch jahrelang so gewesen, dass einfach niemand so wirklich nachgekommen ist, selbst wenn du mal bekanntere Namen im Kopf hattest, die dir schon gesagt wurden von Expertinnen und Experten. Ich meine, der VfB Stuttgart hatte Lilian Egloff. Dachten alle, der wird's. Das ist der, der es endlich mal wieder schafft. Und ich weiß auch, dass die alles daran getan haben, also im Nachwuchsleistungszentrum, gerade ihn dafür fit zu machen. Ja, und wo ist er jetzt beim KSC, oder?
Ja, beim KSC tatsächlich, genau. Ja, und die Namen, die ziehen sich also durch, die großen Hoffnungen, die dann weggegangen sind, das Geschrei war groß, aber durchgesetzt haben sich wirklich die wenigsten. Also Leon Dajaku wäre jetzt auch noch so ein Beispiel, der dann zwischendurch ja, die Namen sind zahlreich tatsächlich. Und man weiß halt wirklich nicht, woran es liegt. Und wenn man mit den Verantwortlichen aus dem NLZ spricht, also mit Stefan Hildebrand oder vorher mit Thomas Krücken, also das sind ja alles wahnsinnige Experten und das macht auch total Sinn und das klingt alles total gut und ich glaube, das ist auch gut, aber irgendwie bleibt das Ergebnis aus, also dass man mal wieder einen etablierten Bundesligaspieler aus dem NLZ herausbekommt.
Okay, wenn wir jetzt aber mal versuchen, ein Fazit zu ziehen, dann war das eine irre erfolgreiche Saison. Sie hat, glaube ich, Spaß gemacht. Oder wie hoch war der Spaßfaktor? Ich meine, das ist immer so ein bisschen besonders bei VfB-Fans. Wie war er bei dir?
Also mein Spaßfaktor war hoch, wobei ich sagen muss, diese Spieltagskombi Donnerstag, Sonntag ist halt wirklich grauenvoll. Nervt. Also ich freue mich auf Mittwoch, Samstag wieder.
Ey, das ist wirklich so. Diese doofen Sonntagsspiele, es ist wirklich, ja, verstehe ich total. Das ist richtig. Und wie würdest du sagen, war so letztlich so die Stimmung im Umfeld? So summa summarum, wenn man versucht, es zusammenzufassen?
Also ich würde schon sagen, dass die Stimmung eigentlich so gut wie nie war, ne? Also klar, nach der Vizemeistersaison, das ist auch erstmal außer Konkurrenz, weil es halt so überraschend kam und mittlerweile ja reift halt, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, der Gedanke und dieses Selbstbewusstsein, okay, der VfB gehört da oben hin, der VfB ist jetzt einfach eine Top-6-Mannschaft, weil wenn du nach Platz 2 dann auf Platz 9 einläufst, dann weißt du ja gar nicht, okay, wo gehört der VfB jetzt hin? Und jetzt merkst du, ja, okay, also wir sind eine Top-5, Top-6-Mannschaft, der VfB ist tatsächlich wieder im Pokalfinale und wenn es dann im letzten Saisondrittel eigentlich nur noch darum geht, ob du Europa League oder Champions League spielen wirst in der kommenden Saison, da hatte ich an dieser Saison wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten unfassbare Momente. Wir haben halt gemerkt, dass der VfB auch eine Mannschaft geworden ist, die sich niemals aufgibt. Und selbst wenn du halt in Unterzahl in der Nachspielzeit zurückliegst, dann solltest du auf keinen Fall aus dem Stadion gehen, weil immer noch was passieren kann. Und allein diese Gewissheit, dass der VfB wirklich jeden schlagen kann in der Bundesliga und das getan hat, da hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und dass wir jetzt auch Bayer Leverkusen das gleich doppelt dann quasi von der Bucketlist abhaken können, hat sehr, sehr gut getan, weil das hat uns ja wirklich so ein bisschen verfolgt von der aus der Vizemeistersaison, im Pokal, in der Liga, mit ganz komischen Schiedsrichterentscheidungen, späten Toren. Also das war wirklich schlimm und das war jetzt Therapie, die zwei Siege gegen Leverkusen.
Mhm. Und ich denke auch, das 3-3 in Dortmund hat gut geschmeckt. Übers Rückspiel verlieren wir jetzt einfach keine weiteren Worte. Vergib doch mal deine Awards, weil ich glaube, wir müssen auch noch ein paar Spieler hier aufs Podest heben. Vor allem, über allen steht natürlich der MVP, dein MVP der vergangenen Saison. Wer ist es geworden?
Ja, da kann ich es kurz machen. Also Angelo Stiller hätte es natürlich verdient, weil er ist halt das Metronom im Stuttgarter Spiel. Und du merkst, wenn Angelo Stiller keinen perfekten Tag hat, wie jetzt im Finale zum Beispiel, dann, also der hat keinen schlechten Tag, aber dann ist der VfB auch nicht so gut. Und ich glaube, ich habe noch kein Spiel vom VfB gesehen, wo ich sage, alle waren gut, bis auf Angelo Stiller. Also wenn der nicht gut ist, ist auch in der Regel der VfB nicht gut. Und wenn er richtig gut ist, und das ist er meistens, ist auch der VfB gut. Also ich hätte ihm den Titel tatsächlich gerne gegeben, weil er auch einer der wenigen ist, die nicht ersetzbar sind. Also wenn wir im Podcast unsere Startelf-Aufstellung machen, dann kannst du sagen, okay, Nübel spielt immer, Chabot spielt immer, wenn er fit ist, und Stiller spielt immer. Und dann gucken wir mal. Ne? Dann hast du noch so ein paar Kandidaten, die spielen halt 80% der Zeit, aber die drei spielen eigentlich immer. Aber genug von Angelo Stiller. Ich komme halt nicht an Dennis Undav vorbei. Mit 46 Spiele hat er gemacht, also Fitnessproblem scheint er wahrscheinlich eher nicht zu haben. 25 Tore, 14 Assists, also das ist halt
Wahnsinn.
Eine Wahnsinnsbilanz, die er da hat. Und wenn ich ihn spielen sehe, dann geht mir immer das Herz auf, weil die Art und Weise, wie er spielt, das ist halt so unfassbar clever. Ich habe es neulich gesagt, der gewinnt ja teilweise Kopfballduelle, indem er nicht zum Kopfball geht. Also er schiebt dann irgendwie seinen Gegner hin und her und hat dann auf einmal den Ball, ist aber gar nicht hochgesprungen. Und das kann er wie kein Zweiter. Und deswegen habe ich auch gar nicht so die Befürchtung, die viele haben bei seiner Vertragsverlängerung, wegen seines Alters. Weil ich finde, seine Spielweise ist halt wenig physisch. Und ich glaube, so wie er jetzt spielt, kann er auch in 2 Jahren noch spielen, weil er einfach andere Qualitäten hat als Schnelligkeit oder Sprungkraft oder Zweikampfhärte und so weiter. Also er macht es auf eine andere Art und Weise und das sieht dann teilweise so gut aus. Jetzt auch das Tor in Frankfurt von Nico Nate, wo er den Ball von Führich nochmal so einfach querlegt, wo glaube ich jeder andere Stürmer geschossen hätte. Wahnsinn. Also sportlich ist das absolut top. Seine Bilanz spricht MVP-mäßige Bände und natürlich tut er dem VfB auch unfassbar gut in der Außendarstellung. Also er hat eine starke Außendarstellung für sich selbst erstmal. Das ist komplett okay. Aber ich glaube, er ist auch für den VfB ein guter Markenbotschafter, weil er unfassbar beliebt ist, nicht nur in Stuttgart, sondern ich glaube auch in Fußball Deutschland. Und wenn du nach dem Länderspiel, als er von Nagelsmann da so angezählt wurde, obwohl er getroffen hat, eine Umfrage gemacht hättest, wer mit zur WM fahren soll, Julian Nagelsmann oder Dennis Undav, ich weiß, wie es ausgegangen wäre.
Ja, aber wirklich. Das hat natürlich eigentlich mit sportlichen Dingen nichts zu tun, aber das ist so schön, weil es selten ist, dass du quasi so richtig wichtige, erfolgreiche Spieler hast, die dann aber neben dem Feld auch einfach sympathisch sind, lustig sind. Ja, klar, da sitzt auch nicht jede Pointe, aber es ist einfach, ja, du hörst ihm einfach gerne zu. Und du wirst ja auch die Rise and Fall VfB-Doku gesehen haben. Die konnte natürlich jetzt in dem Sinne nicht mit der 1860-Variante davon mithalten, aus diversen Gründen. Aber da ist ja Dennis Undav mit dabei und ihm werden verschiedene Jahreszahlen gezeigt. Und er datiert den, es kommt die Saison, in der der VfB abgestiegen ist. Und er sagt, was ist da passiert? Sind sie da deutscher Meister geworden? Und ich sag mal, bei vielen anderen wäre das vielleicht zumindest nochmal so ein kurzen Thema geworden. Ey, sag mal, kannst du nicht, wenn du bevor du zu so einer Doku gehst, nochmal ganz kurz bei Wikipedia nachlesen, was der VfB Stuttgart so erlebt hat. Aber bei Dennis Undav findet man es dann sogar einfach richtig lustig, dass er da so komplett daneben liegt und niemand nimmt ihm übel, warum auch. Er muss ja auch nicht die komplette Vereinsgeschichte kennen. Schöner wäre es, wenn er es täte. Aber das irgendwie, ich habe es gesehen und ich musste einfach herzhaft lachen, weil ich mir nämlich dann selber kurz unsicher war. Ich dachte mir so, hey, ich dachte, die wären da richtig schlecht gewesen. Und dann so, okay, gut, alles klar. Er lag daneben, Gott sei Dank. Also Dennis Undav, einfach ein richtig, richtig guter Typ. Und in der Saison, du hast es ja schon gesagt, aber ich möchte es nochmal kurz betonen, 39 Torbeteiligung in 46 Spielen. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Das ist Champions League Niveau. Bleibt noch die Frage, wer dein Unsung Hero ist.
Ja, und ich hatte da lange Zeit eigentlich auch den offensichtlichsten stehen, nämlich Nico Nate, weil ich finde, seine Story ist einfach so unfassbar schön, dass er den haben wir natürlich nicht auf der Transferliste stehen, aber unser bester Sommer-Neuzugang ist, der hat einfach 28 Spiele gemacht. 28 Spiele und dabei noch 7 Scorer geliefert, also 4 Tore geschossen, 3 Vorlagen. Und ich habe mal geschaut, damit man es einordnen kann. Der kam ja 2021 von Sandhausen zurück zum VfB. Und seit er im Sommer 2021 zurückgekommen ist, hat er bis vor die Saison insgesamt 18 Spiele gemacht für den VfB in der Bundesliga. 18. Und er macht jetzt einfach 28 Spiele. Und hier wurde ja Nico Nate wegen seiner Verletzungsgeschichte immer so in einem Atemzug damit dann Axel Sagadou genannt. Und ich hätte zwischendurch, als dann Nico Nate auch, glaube ich, mit einem Knorpelschaden die komplette Saison wieder ausgefallen ist, vorletzte, glaube ich, eigentlich schon gesagt, okay, der ist der Sportinvalidität näher als irgendwie einem Startelfplatz beim VfB. Und dass er jetzt so zurückkommt und wenn du ihn spielen siehst, dann siehst du zum einen, dass er unfassbares Vertrauen wieder in seinen Körper hat, weil du zuckst ja zusammen, jedes Mal, wenn er auf dem Rasen liegt, dass er wieder schwerer verletzt ist, weil das immer der Fall war in der Vergangenheit. Aber du siehst halt, er hat komplettes Vertrauen zu seinem Körper und du siehst auch, er ist halt ein unfassbar geiler Kicker. Also der ist halt richtig, richtig gut. Der kann fast alles. Der ist halt vorne polyvalent einsetzbar. Der kann neben Angelo Stiller auf der 6 spielen, der kann auf der 8 spielen, der kann auf der 10 spielen, der kann aber auch auf dem Flügel spielen. Also der kann fast alles, ist super, super spielintelligent, hat einen guten Kopfball und ist halt auch physisch stark und zweikampfstark. Und wie er sich in diese Mannschaft reingespielt hat und festgespielt hat, jetzt einfach ein vollwertiges Kadermitglied ist mit guten Startelf-Chancen. Das finde ich halt unfassbar schön. Und ich glaube, Sebastian Hoeneß ist auch wirklich ein riesengroßer Fan von ihm. Kein Wunder bei den Anlagen, die er hat. Und deswegen wäre Nico Nate eigentlich mein unsung Hero.
Ich wollte schon anstimmen, da sind wir Natei, das ist prima. Mhm.
Ja, nee, aber leider, also leider nicht. Ich muss dann nochmal zurückgehen zum Pokalfinal, weil nach dem Spiel wurde ja in der Kurve Pascal Stenzel, Alex Nübel von den Fans verabschiedet und der VfB hat es jetzt auch offiziell gemacht. Also nach 7 Jahren und 139 Spielen endet die Zeit von Pascal Kalle, Fußballgott Stenzel beim VfB und die Geschichte ist halt schon wild, weil er hat ja von der zweiten Liga bis in die Champions League alles mitgemacht, ist zusammen mit Fabian Bredlo und Atakan Karasor der dienstälteste Spieler und ich glaube einer der sympathischsten, die wir im Kader haben, also dem man auch nichts krumm nehmen konnte, der immer alles gegeben hat auf dem Platz. Man hat gesehen, was er konnte, man hat gesehen, was er nicht konnte und das wusste er auch und das war so erfrischend und er hat das auch genau mit dem richtigen Humor genommen, dass jedes Mal, wenn dann sein Name verlesen wurde, der Nachsatz Fußballgott dann von den Rängen kam. Das war in letzter Zeit leider immer seltener, weil er hat, glaube ich, nur noch 107 Minuten gespielt in der Saison. Nach dem 12. Spieltag kam er gar nicht mehr zum Einsatz. Ja, also das hat sich dann so ein bisschen schon ausgeschlichen, das Thema Pascal Stenzel beim VfB, aber ja, er gehört für viele einfach dazu. Ich meine, 7 Jahre ist eine ultra lange Zeit und er ist, man glaubt es gar nicht, aber erst 30. Also der hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Und ich bin mal gespannt, wie seine Zukunft aussieht. Also ich kann mir vorstellen, bei einem Aufsteiger oder so, also Pascal Stenzel, ich weiß nicht, wie der Kader von Schalke aussieht, aber könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das irgendwie auch passen könnte, so Terodde-mäßig irgendwie. Und ich hoffe, er kehrt zurück ins Neckarstadion. Das gibt dann garantiert einen sehr warmen Empfang. Also deswegen Pascal Stenzel, mein unsung Hero.
Das ist richtig schön, weil den hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Genau dafür sind doch diese Kategorien hier da. Und dein Moment der Saison?
Also aus sportlicher Sicht, auch da habe ich wieder so eine kleine Shortlist, aus sportlicher Sicht sind es natürlich die späten Thiago Tomasch-Tore. Ne? Die muss man erwähnen. Also ich habe jetzt eine hohe Ablösesumme angesprochen, aber die hat er also wahrscheinlich wieder reingespielt durch das Geld, was er mit seinen Toren erlöst hat, denn er hat uns ja nicht nur ins Pokalfinale geschossen mit einem unfassbar schönen Hackentor in der, ich glaube, 119. Minute genau. Gegen SC Freiburg, sondern, und das war fast noch spektakulärer, in der 96. Minute in Unterzahl das 3:3 in Hoffenheim, was wahrscheinlich dann der Schlüssel war zur Champions League Qualifikation, weil wenn er das Tor nicht schießt, dann war es das mit Champions League und dieser Moment war eigentlich auch bezeichnend für den VfB, weil 2 Minuten vorher vergibt er halt völlig freistehend den Kopfball und auf den Rängen denkt sich jeder, also wenn wir die Chancen nicht machen, dann verlieren wir hier auch einfach. Es kann gar nicht anders sein. Und während man noch vor sich hin grummelt, schießt er dann halt das noch 3:3 in der 96. Minute in Unterzahl. Also das war sportlich auf jeden Fall mein Moment der Saison. Ein anderer Moment der Saison, den ich noch auf der Shortlist hatte, war tatsächlich dann die Meldung, dass Nick Woltemade für über 80 Millionen zu Newcastle wechselt. Also nach diesem ganzen Bayern-Hickhack und so weiter, das hat schon gut getan. Aber was ich jetzt mit reinnehme, weil es wahrscheinlich die wenigsten wissen und weil es auch nochmal eine schöne Schleife zum Pokalfinale ist, das Stuttgarter Kammerorchester, was vor Anpfiff aufgetreten ist für den VfB, das war kein Marketing-Stunt, sondern es gab im März war das, glaube ich, oder April, gab es eine Veranstaltung in der altehrwürdigen Stuttgarter Liederhalle. Die ist ja gemacht für Klassikkonzerte und Podiumsdiskussionen, so alles schön
mit Holzvertäfeln. Ich habe da auch mal Blind Guardian gesehen, also es geht auch ein bisschen lauter in der Liederhalle.
Auf jeden Fall altehrwürdig und mit einer wahnsinnigen Akustik. Und dort gab es eine Veranstaltung, initiiert vom VfB, und die hieß Klassik trifft Kurve. Und auf der Bühne stand das Stuttgarter Kammerorchester. Ich bin jetzt kein Klassik-Fan, aber die scheinen wohl auch sehr renommiert zu sein und touren auch um die Welt. Also die spielen quasi auch in der Champions League. Und oben auf der Empore war das Banner der Cannstatter Kurve und dahinter viele Mitglieder vom Kommando Cannstatt. Und die hatten vorher, das Kammerorchester und das Kommando Cannstatt, vorher die Lieder aus der Kurve geprobt und haben die dann zusammen wiedergegeben. Und ich bin hin und habe eigentlich nichts erwartet, weil es gibt ja auch mal so Sachen wie so Weihnachtssingen und so weiter, das beim VfB jetzt nicht wirklich funktioniert hat, was ich auch nicht brauche. Und dann war das aber wirklich die Kollaboration, von der ich nicht wusste, wie dringend ich sie brauche, weil es war wirklich so schön. Es war so schön. Und auch mal zu hören, wie brachial und wie archaisch zum Beispiel die Trommeln sind, die du immer nur im Stadion hörst mit 60.000 Leuten, wenn du die mal in der Liederhalle dann hörst, das war wirklich brutal. Und das Schönste war eigentlich, wie sehr sich die Mitglieder des Kammerorchesters gefreut haben, dass die Leute mal mitsingen, dass sie jubeln, dass es laut ist, weil wahrscheinlich hören die sonst immer nur das Klingen der Sektschälchen. Also das war wirklich großartig. Es wurden dann alle Lieder aus der Kurve intoniert. Die komplette Mannschaft war da, der Trainer war da, also alle vom VfB waren da. Auch nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart National wurde angestimmt, also es war ein großartiger Abend. Ich weiß nicht, ob man es jedes Jahr machen kann, ob sich dann abnutzt, aber zumindest wenn wir europäisch spielen, könnte man es machen, weil es war wirklich ein großartiger Moment und hat auch gezeigt, dass es die Verantwortung vom VfB geschafft haben, unabhängig vom sportlichen Erfolg, der es natürlich viel, viel einfacher macht, den VfB wieder mehr im Stadtbild zu verankern. Weil das war auch so eine Sache, die Alex Werle immer wieder gesagt hat, das möchte er schaffen. Und man muss sagen, ja, der VfB ist auf dem Weindorf, natürlich auch im Cannstatter Wasen, aber macht auch solche Veranstaltungen. Man hat eine Stiftung gegründet, man engagiert sich für Nachhaltigkeit, man ist beim CSD dabei. Also das sind auch viele gesellschaftliche Themen, die der VfB angeht, die, finde ich, sehr, sehr wichtig sind. Und das war so ein Beweis, wie gut das dann funktionieren kann. Und dass man sich auch nicht davor vorscheut, mal komplett neue Sachen zu machen, weil ich weiß nicht von ähnlichen Veranstaltungen, wo man das mal ausprobiert hat und es hat wirklich super funktioniert.
Hat denn das Kammerorchester da auch die Champions League-Hymne gespielt?
Ich weiß es gar nicht.
Ja, dann muss es noch einen Auftritt geben, sorry.
Ja. Also es gibt noch einige Lieder, die nicht gespielt wurden und die man sich wünschen kann. Und was mir da auch erst klar geworden ist, dass es einen Fangesang gibt, der in der Kurve gesungen wird, auf die Melodie von Emptiness Machine von Linkin Park, was ich vorher gar nicht so im Stadion wahrgenommen habe.
Ach, witzig. Ja, ist mir auch noch nicht aufgefallen, dabei habe ich es dann ja ganz sicher auch schon mehrmals gehört in dieser Saison. Sehr, sehr schön, Sebastian. Es gibt natürlich immer, das ist das Problem, wenn man nur anderthalb Stunden über einen Verein spricht und nicht drei Stunden. Man könnte jetzt noch über viele Spieler sprechen, die wir mehr oder weniger links haben liegen lassen. Also Demirovic ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen. Ob wir Maxi Mittelstädt ausreichend gewürdigt haben dafür, dass er auch Innenverteidiger gespielt hat, sehr oft, weiß ich nicht. Jemand wie Finn Jeltsch ist ja so ein Fanliebling, der aber auch eine Auf- und Ab-Saison hatte, würde ich jetzt mal so sagen, sehr viele gute Momente, aber auch in einzelnen Momenten hast du gesehen, es gibt noch da eine Lücke zu Ramon Hendricks und Jeff Chabot, die eben auf ihrem eigenen Level da spielen und ja und so weiter und so fort. Also ich will jetzt eigentlich hier gar nicht in so ein Name-Dropping reingehen. Gibt's noch irgendetwas, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt noch loswerden, das müssen wir noch ansprechen, bevor ich dich nach deinem Emoji befrage?
Ja, also erstmal, dass es mir leid tut, dass ich viele Spieler nicht erwähnt habe, weil ich würde jetzt wirklich gerne über alle noch was sagen. Luka Jaques müssen wir tatsächlich noch ansprechen, weil auch der zur WM fährt, einer unserer WM-Fahrer und überhaupt diese Wintertransfers aus der Vorsaison mit Finn Jeltsch und Luka Jaques, also die sorgen ja auch dafür, dass die Innenverteidigung so gut aufgestellt ist und man sich da überhaupt keine Sorgen machen muss. Genau, das Thema WM ist dann für Chris Führig und Maxi Mittelstädt aus meiner Sicht natürlich völlig zu Unrecht kein Thema, leider. Aber eine Sache möchte ich noch sagen, dass wir haben ja in Berlin auch Podcast aufgenommen und wir hatten Stefan Jung auf der Bühne, der ist Präsidiumsmitglied beim VfB und Aufsichtsratmitglied und der hat uns daran erinnert, weil wir auch über die WM-Kader-Nominierung gesprochen haben, dass nach der WM-Kader-Nominierung 2022, da hatte der VfB insgesamt drei Nationalspieler, zwei für Japan, das waren Ito und Endo, und einen für Kroatien, das war Borna Sosa, gesagt hat, er würde sich wünschen, dass zur nächsten WM ein deutscher Nationalspieler vom VfB dabei ist und wir haben ihn alle ein bisschen belächelt. Und jetzt sind es vier. Wir VfB-Fans regen uns drüber auf, dass es nicht sechs sind. Ja. Waldemar Anton wurde auch quasi in Stuttgart zum Nationalspieler. Also das ist der komplette Wahnsinn. Dazu haben wir Luka Jaques, Arevalo, El Canus und Atakan Karasor, der im erweiterten Kader steht, der könnte auch noch mitfahren. Also es sind, glaube ich, maximal 9 oder 10 VfB-Spieler, die dann zur WM fahren. Und das zeigt ja auch, was für eine wilde und erfolgreiche Reise das von 2022 bis 2026 war.
Aber wirklich. Und mit einem Nebensatz haben wir schon erwähnt, die Frauen auch aufgestiegen in die erste Bundesliga. Heute, wir nehmen am Mittwoch, den 27. Mai auf, haben sie mit Sascha Glas verlängert. Der ist der General Manager. Finde ich sehr schön, dass das so bezeichnet wird beim VfB Stuttgart. Also sagen wir einfach mal sportlicher Leiter. Nico Schneck ist vom SC Freiburg als Trainer gekommen. Gibt schon einige interessante Transfers. Freue ich mich extrem drauf, da in der nächsten Saison noch ein bisschen tiefer einzutauchen in dieses Thema. Machen wir dann logischerweise im anderen Rasenfunk-Feed. Dann bleibt nur noch eine letzte Frage übrig, Sebastian. Welches Emoji beschreibt diese Saison?
Ich habe ja bei dir auch im Forum geguckt und das war mir alles so ein bisschen negativ mit dem, Grimacing Face und so weiter. Ja. Also ich musste mal zusammenfassen, der VfB spielt zum dritten Mal in Folge europäisch. Die U17 ist deutscher Meister, die U19 ist Pokalsieger, die VfB-Frauen sind in die erste Liga aufgestiegen und ich glaube, die U17-Frauen können am Samstag auch noch Pokalsiegerinnen werden. Du hast nach dieser etwas ruhmlosen Winamax-Episode mit LBBW bei den Männern und mit der Allianz und Rittersport bei den Frauen wirklich Sponsoren, über die jeder super, super glücklich ist. Das Stadion ist immer ausverkauft und der VfB kann sich mittlerweile leisten, Angebote für Nick Woltemade über 50 Millionen auszuschlagen und ihn für 80 nach Newcastle zu verkaufen, aber auch Angebote für Jamie Leveling auszuschlagen über kolportierte 50 Millionen, weil ich glaube, Alex Werle hat es in dem Podcast gesagt, das Eigenkapital von 4 auf mittlerweile sind 60 Millionen angewachsen ist. Also man will auf der nächsten Mitgliederversammlung wieder Rekordzahlen vermelden.
Also 23, 24 waren schon 68 Millionen. Ja. Und das war schon das 8. höchste Eigenkapital des deutschen Fußballs.
Genau, und er hat angekündigt, es geht weiter nach oben. Also und ich habe es auch schon angesprochen, Sebastian Hoeneß, ist der VfB super stabil geworden. Man hat die ganzen Angstgegner, die wir vor der Hoeneß-Zeit hatten, Leipzig, Union Berlin, alle geschlagen. Man hat die Bayern geschlagen, man hat jetzt Leverkusen geschlagen, Dortmund geschlagen. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als tatsächlich den Signature-Jubel meines MVPs, nämlich Dennis Undaff, zu nehmen. Und mein Emoji ist natürlich der Bizeps. Also der VfB ist aktuell einfach richtig stark.
Ja, richtig schön. Das ist Nico Schlotterbeck, gefällt das?
Ja.
Aber es hat irgendwie ein bisschen anderen Vibe beim VfB Stuttgart. Das ist doch ein sehr schönes Emoji. Ist lustig, weil ich habe mir nämlich das im Forum natürlich auch durchgelesen und dachte mir auch, Mensch, ganz schön, also ich verstehe das, woher das kommt, dass quasi viele Spiele eng waren und man, die Argumentation war ja, man wusste nicht, welche Variante vom VfB man bekommt. Aber dadurch, dass man eigentlich so häufig die gute Variante bekommen hat, man wusste halt nicht, gegen welchen Gegner sie Punkte liegen lassen. Ich glaube, daher kam es so ein bisschen. Das haben wir ja vorhin schon rausgearbeitet. Aber hey, da gibt's eine Entwicklung. Sebastian, das war wie immer sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, nochmal mit mir auf die Saison des VfB Stuttgart zurückzublicken. Und man kann es ja bei euch im Podcast auch nochmal ausführlicher hören. Da kannst du dann wirklich auch über jeden Spieler nochmal in Ruhe 10 Minuten oder mehr sprechen. Danke dir, lieber Sebastian.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, wenn man zu dieser herrlichen Zeit dann über den VfB reden kann, dann kann man natürlich nicht Nein sagen. Also ich kann generell nicht Nein sagen, wenn du mich in Rasenfunk einlädst. Und in unserer nächsten Folge bei SDR, ich glaube, es müsste dann die Nummer 450 sein, da machen wir tatsächlich die große Kaderanalyse. Da gehen wir wirklich Spieler für Spieler für Spieler für Spieler durch und überlegen uns, wie er so war und was aus ihm werden soll. Das wird dann auch wahrscheinlich über 3 Stunden dauern, aber da sind dann wirklich alle abgedeckt.
Fantastisch. Ich wünsche mal jetzt viel Spaß beim Statistiken durchforsten. Da kann man sich nämlich gerade bei Spielern verlieren. Ich habe irgendwann aufgehört in der Vorbereitung auf diese Sendung hier, mich dann noch weiter durchzuklicken, weil ich mir gedacht habe, gut, ist vielleicht dann doch nicht wichtig, wie viele Kopfballchancen jetzt Spieler XY noch hatte. Also lieben Dank dir. Ich werde natürlich verlinken, wo man dich und euch findet. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, alle Sendungen hier sind von euch finanziert. Denn wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen. Ich weiß, dass der Rasenfunk Royal immer so ein guter Moment ist, beziehungsweise also viele von euch schätzen es offenbar so ein, weil das ist immer einer unserer stärksten Monate. Da freuen wir uns natürlich sehr darüber. Vielleicht ist ja auch dieses Segment hier für euch ein Anlass, uns etwas zu überweisen und ihr entscheidet einfach, was für euch möglich und nötig ist für eine Sendung wie diese hier. In der Podcast- und der Videobeschreibung erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Und wenn ihr auf rasenfunk.de geht und auf den Unterstützen-Button klickt, der ist prominent platziert, dann erfahrt ihr nicht nur, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, sondern auch, wofür wir euer Geld in der Vergangenheit verwendet haben. Vielen Dank für euren Support. In der Folge möchte ich mich besonders bedanken bei Mareike, bei Sinjul, bei Massimo Bambule, bei BB Fußball und bei Niklas. Sie alle haben sich auch als Unterstützende registriert. Auch das geht auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne supporten, indem ihr diese Folge hier weiterempfehlt an VfB-Fans eurer Wahl. Dürfen auch Fans anderer Vereine sein, ehrlicherweise. Feedback sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de loswerden. Und wenn ihr mögt, abonniert doch auch sehr gerne nicht nur diesen Feed hier, sondern auch die anderen 4 Feeds des Rasenfunks, denn wir machen wirklich viele Podcasts zu allen möglichen Fußballthemen. In diesem Sinne, werdet oder bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.